Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcast. Welcome back zu einer neuen Besprechung über die letzten Rennen, die doch mutig und tapfer trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Und wir haben heute auch noch eine besondere Gästin. Wir haben immer wieder tolle GästInnen bei uns im Podcast. Und heute kommt Laura Zimmermann zu uns in die Folge. Aber vorerst werde ich mit meinen Co-Hosts Eva und Horst mal wieder ein bisschen das Intro gestalten. Ein
bisschen schnacken.
Hi, grüß euch.
Hallo ihr beiden.
Jetzt hatte ich einen ganz schönen Knoten im Hals. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ich dachte so, jetzt, oh Gottes Willen, wie komme ich denn jetzt?
Nicht schlimm. Ich meine, wir haben jetzt ein langes Osterwochenende, viel Eier gesucht. Habt ihr Eier gefunden? Habt ihr Eiersuche betrieben?
Oh.
Falsches Thema. Hast du deine Eier gefunden?
Ja, gut. Ich hab meine Eier mal bei mir. Aber das ist tatsächlich immer echt schwierig, ne? Also, wenn du einen sehr wählerischen Osterhasen hast, der quasi nur eine ganz bestimmte Art von Eiern isst.
Empfänger meinst du wohl, nicht der der Hase soll's ja du sein.
Der ich Hase, ja, der Empfänger, genau. Dann ist es einfach schwierig, so. Denn ist gar nicht mal das Verstecken das große Problem, sondern
was wird versteckt?
Was versteckt ist das
in der
Casa Buchholz Problem.
Ein bisschen
das Problem. Ist echt immer schwierig.
Immer das Falsche.
Interessant. Ich muss gestehen, ich hatte die letzten 10 Jahre Ostern immer auf Mallorca verbracht, vielleicht außer ein, zwei Malen und kenne diese Familiensituation. Ich stresse mich jetzt ein bisschen. Also wir haben jetzt nichts Großes mit der Familie gemacht, weil auch Corona-bedingt haben wir da auch vorsichtig das Ganze gehandhabt. Nur wenn Schwesterchen da ist und so und dann wurde es dann doch ein bisschen stressiger vielleicht. Aber ja, ist auch für mich jetzt irgendwie ganz nett, mal sowas hier vor Ort zu erleben.
Und, eine ganz neue Situation.
Ja. Ostern ja, zu Hause. Also normalerweise standen dann irgendwelche Überraschungseier dann vor der Hotelzimmertür und jetzt rennst im Garten rum und suchst dann irgendwelche Batik-Eier. Das ist die Lage 2021.
Neue Challenge, Familientreffen. Familienereignisse.
Genau. Gut.
Gut, was wollen wir besprechen? Point One auf jeden Fall, auch wenn es schon zum Zeitpunkt der Aufnahme schon jetzt 2 Wochen her ist, oder? Super League? Es ist schon wieder 2 Wochen her.
Nee, Woche ist es eher.
Eine Woche erst?
Ja, ich glaube, das ist eine Woche.
Dann kommt es mir nur so vor wie 2 Wochen. Auf jeden Fall, wenn es auch trotzdem zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Woche her ist, möchten wir doch nochmal kurz die Super League, das Grand Arena Games in London würdigen. Nicht wahr?
Ja,
das war doch wieder ein geiles Rennen. Kann man nicht anders sagen.
Also ich fand ja erstmal diese Szenerie spektakulär. Also ich kannte jetzt diese Schwimmarena eigentlich nur aus den Lucy Charles YouTube-Channel-Videos.
Genau,
ja. Und so ein Rennen in so einer Situation zu sehen, also ich habe die Recap gesehen. Ich muss gestehen, ich habe das nicht live sehen können, aus terminlichen Gründen. Aber das fand ich schon spektakulär, fand ich cool gemacht. Fand ich auch krass, dass die Infrastruktur es auch hergibt, beziehungsweise die Verantwortlichen das so auch durchgezogen haben. Also Respekt dafür.
Absolut. Also das muss ich auch sagen, da sagst du gleich einen richtigen oder nennst einen richtigen Punkt. Diese Schwimmhalle in London, ja, die man ja von Olympia quasi auch so kennt, ist halt allein schon so architektonisch super schön. Nee, und dann macht es halt Spaß, dass das mal der Austragungsort von der Super League ist. Und gut, diesmal waren aus Athletensicht natürlich wieder nur in Anführungszeichen viele europäische beziehungsweise auch Briten am Start. Das muss man ja.
England gegen ein paar wenige aus Resteuropa.
Das muss man ja leider dann schon auch sagen. Aber die Briten haben natürlich auch Weltklasse-Triathletinnen und die Europäer, wir sind ja generell auch nicht schlecht bestückt, was das angeht.
Nö.
Was mir so jetzt auch so generell aufgefallen ist, finde ich, dass immer mehr der Frauentriathlon doch mehr Relevanz bekommt oder es wirklich sehr, sehr spannende Rennen gibt. Ohne jetzt wieder zu sagen, dass das Männerrennen nicht spektakulär wäre, aber Ja, wenn man dann doch halt auch so Namen wie die Lucy Charles dabei hatte, das verspricht halt schon viel, ne? Auch wieder dieses Kurz- gegen Langdistanz, so in etwa, ohne jetzt da Tim Don oder so, der war ja quasi auch das sagen nee, wir mal, so,
auch seine Story, das, ganz klar, ne?
Das männliche Pendant, ja. Sage ich jetzt mal, auch zu Kurz- gegen Lang und so. Aber da muss man schon sagen, die Frauen haben diesmal wieder den Vogel abgeschossen, finde ich, so an Spannung.
Oh. Findet ja, ihr beide nicht? Spannend, aber ganz klar, Lucy Charles ist natürlich so der Star gewesen. Also auch der Star, der so ganz klar gepusht wurde in Übertragung. Ich habe den Blog vom Richard Murray gelesen, der hat schon geschrieben, es war ihm fast zu viel LCB-Hype im Voraus. Aber letztendlich muss man ja sagen, im Nachhinein war er auch gerechtfertigt so. Ich denke mal, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe schon damit gerechnet, dass dass Lucy da schon stark performen wird. Wenn man jetzt auch so im Vorfeld Interviews und Einschätzungen von den beteiligten Athletinnen quasi ja sich angehört hat, dann haben auch viele Lucy mit aufs Podium eingeordnet, genau. Und unter anderem auch Kate Walk, fand ich auch extrem interessant. Ist jetzt ein bisschen untergegangen, ist ja auch noch eher so im U23-Bereich
beheimatet.
aber finde ich immer so ganz interessant, ist das vielleicht nicht so durchgekommen? Aber wenn auch Athletinnen so eine Art, also ne, die ja auch teilweise mit ihr zusammen trainieren und sie auf dem Zettel haben, dann sie schon so quasi auch sagen, naja, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie aufs Podium kommt und so, ist immer so ein Zeichen, dass im Prinzip auch wieder nochmal ein nächster Star kommen wird. Aber erstmal zu Lucy Charles Barkley. Klar, also ich finde, der kam gar nicht durch dieses Long versus Short. Ich finde nämlich, wenn man den Vergleich sieht, weil dann wurde auch der Vergleich gezogen, Anne Haug und ihr Einsatz damals bei den Arena Games, und da hatte sich ja nicht ganz so gut verkauft. Aber ey, du kannst in diesem Format, wenn du gut schwimmen kannst, das ist das Triathlon-Format, würde ich sagen, wo gutes Schwimmen am allermeisten entlohnt wird, wo eigentlich das Schwimmen nicht nur notwendig, also nicht nur, ich sag mal, das heißt ja meistens Schwimmen, du kannst es nicht gewinnen, aber auf jeden Fall verlieren, aber hier kannst du wirklich mit Schwimmen das Rennen gewinnen. So, Lucy hat ja auch letztendlich mit das zweite Rennen mit dem Schwimmen dann letztendlich gewonnen. Aber das ist dann letztendlich auch wirklich die Disziplin, wo es darum geht, und das hat sie dann beeindruckend gezeigt. Anne mit einer Schwimmschwäche ist denn da natürlich wieder schwierig, ne?
Und das hat man ja auch jetzt bei allen, es sind jetzt doch so, oder haben schon ein paar Super League Triathlon-Events stattgefunden, da waren eigentlich schon auch immer gute Schwimmer vorne.
Ja,
also
jetzt gerade auch Schwimmer, die hinten raus in einem zweiten und dritten Durchgang in der Müdung auch richtig gut schwimmen können. Wie halt zum Beispiel Justus Nieschlag, das sieht man immer ganz krass, wie er so auch im zweiten und dritten immer noch mal richtig gut schwimmen kann. Man hat es auch bei Lucy gesehen, ich meine, Sophie Coldwell ist ja in der ersten Lap noch mit ihr mitgeschwommen, sag ich mal.
Wobei ich das auch, da hat man auch einfach gesehen, Lucy Charles wird quasi so, was heißt overhyped, aber sie wird schon ganz schön für ihr Schwimmen gefeiert, zu Recht. Aber man hat jetzt halt auch mal gesehen, wenn sie sich jetzt bei der Kurzdistanz ganz normal so einordnen würde, wenn sie bei einem WTS-Rennen am Start wäre, würde sie vielleicht auch vorne rauskommen. Sie würde sicherlich vorne mit rauskommen, aber da wären halt auch noch ein Bunch of Girls, wie man so schön sagt, bei ihr dabei.
Ja.
Also ich würde mir schon vorstellen, dass da vielleicht 3, 4 genauso schwimmen können.
Also da wäre schon ein Bunch dabei. Sie wäre, also nach der Einschätzung muss man ganz klar sagen, und ich fand das auch interessant, wie sie in ihrem eigenen YouTube-Video wirklich danach gesagt hat, sie ist nicht nur hingegangen und hat gesagt so, naja, ich bin im Schwimmen, fühle ich mich selbstbewusst, dass ich da auf jeden Fall mit vorne rauskomme und so, und mal schauen, wie das Laufduell gegen die Kurzdistanz-Spezialistinnen wird. Das hat sie gar nicht, also das hat sie vielleicht auch, war sie auch gespannt drauf, aber sie hat gesagt, sie war richtig aufgeregt vor dem Schwimmen, weil sie unbedingt beweisen wollte, dass sie die dominante Schwimmerin ist in allen Disziplinen, also in allen von lang bis kurz, dass sie die Schwimmerin to beat ist.
Das erwartet auch jeder von ihr.
Das erwartet jeder von ihr, oder sie anscheinend ja auch von sich, aber das fand ich so interessant, also dass sie das so wirklich so explizit betont hat und dass das für sie super wichtig ist und mindestens so wichtig wahrscheinlich wie jetzt die gute Gesamtplatzierung, war ihr wirklich dieses Schwimmen, und das hat sie letztendlich schon gezeigt, vor allem im zweiten und dritten Durchgang, und ich denke mal auch, dass sie vielleicht, also ich würde sie auch als First Out of the Water in einem WTS-Rennen einschätzen. Bisher ist es ja im Prinzip ihre Landsfrau Jessica Learmonth. Schade, dass sie nicht dabei war. Das wäre interessant gewesen. Das ist ja bis jetzt so die Athletin, die immer so als Erste aus dem Wasser kommt. Ähnlicher Background wie Lucy Charles Barkley, also auch ehemalige Schwimmerin und so, und dann dort quasi nicht so Olympia geschafft und dann auf die Triathlon-Schiene. Dennoch muss man also auch eine Sophie Coldwell zum Beispiel kommt sicher in der ersten Gruppe aus dem Wasser. So. Also und da hat man gesehen, okay, da ist einfach eine gewisse Differenz. Klar, Tagesform kommt auch dazu, aber brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass Lucy da nicht das Zeug hat, nicht als Erste, wenn sie will, als Erste aus dem Wasser kommen. Was natürlich nicht kommen wird, ist, dass sie jetzt, weißt du, dieses typische, sie hat ein, zwei Minuten Vorsprung und danach kommt keiner mehr. Also an ihren Füßen werden schon noch die anderen starken Schwimmerinnen auf jeden Fall sein. So.
Ja, ich habe nur eine Schwimmserie von ihr irgendwo gesehen, keine Ahnung, Hunderter, und die ist, glaube ich, in 1:06 geschwommen auf der langen Bahn mit relativ kurzen Pausen. Also das kann, glaube ich, fast keine von den Frauen, außer die absoluten Spezialisten. Und das können auch teilweise die Männer halt nicht. Ja. Deswegen, das ist schon richtig schnell. Ja,
absolut. Ja, und sie kann halt auch im Becken richtig gut also man hat ja auch schon gesehen, erster Durchgang, wir starten mit dem Schwimmen. Ja, der Startsprung, die Wenden, ich meine, da kommt halt immer, das waren ja nur 200 Meter, aber man hat halt schon gesehen, ja, wer da den Background hat und wer vom Schwimmen kommt. Und ja, im Becken ist halt auch nochmal was anderes im 50-Meter-Pool als im Freiwasser. So.
Klar. Ja, ich find's eigentlich viel krasser, dass es eigentlich ihr Heimpool ist oder so, wie man es glauben darf. Und wenn man, wie gesagt, sich ihre YouTube-Videos dazu anschaut und ihre Trainingseinheiten dazu und sie so erzählt, ja, die hat jetzt den Pool so für sich erschlossen und die trainiert dann irgendwie in einem kleinen Becken, weil das Wasser im großen Becken irgendwie runter
nicht so geheizt temperiert wurde.
Ist. Ja, das finde ich schon krass. Und dann wird die natürlich dann auch so vor den Karren gespannt für dieses Event und mit dem Druck musste auch zurechtkommen. Aber ich finde, das hat die halt total gut gemacht, auch so im Nachgang, wenn du dann diese ganzen Imagebilder siehst, dieses Storytelling dazu. Und das braucht ja eigentlich auch der Sport, ne? Weil du hast einfach momentan wenig Action am Start. Das Rennen war ja actionreich, aber dann noch dieses Gesamtpaket mit so einer Person, die dann noch vor Ort ist, die aus der dort trainiert und das Ding dann noch irgendwie als eigentliche Langdistanzlerin irgendwie mitbestreitet, mitbestimmt. Das ist schon eine ziemlich coole Situation eigentlich.
Und man muss halt aber auch noch mal sagen, es war 2 Wochen nach Miami.
Ja.
Also,
Stimmt, ja.
Ja, und wenn man, das hat sie ja auch in ihrem Video dann auch noch mal betont, der Reisestress unter Corona-Zeiten ist halt doch noch mal ein ganz anderer, als er das davor war. Und wer halt auch vorher schon viel gereist ist, und ihr wisst ja genau, was ich meine. Also es ist schon, und gerade auch immer so eine Rückreise von USA hierher und mit allem drumherum, da fehlen dir halt echt auch ein paar Trainingstage. Dann steckt dir diese Mitteldistanz von Miami noch drin. Und
absolut.
Ein paar Tage später machst du halt ein Super League-Rennen. Also das Kürzeste, was es halt gerade so gibt. Ne? Und mit dem Background, noch mal mehr Chapeau. Aber gut, sie hat auch nicht gewonnen.
Von einem ganz hohen Niveau. Ich meine, die Lucy Charles ist ja auch erst 27 und dann noch eigentlich eher Langdistanzathletin, schon krass. Kennst du ihre Laufzeiten?
Nee. Oder jetzt so aus dem Kopf wüsste
Meinst
ich jetzt
aber
nicht,
auch
was
in
sie.
In dem Event? Also
in dem Event, ja.
Ja, ist echt immer schwierig, finde ich. Ich finde das Laufen, das hat auch der Richard Murray in seinem Blog so geschrieben, ist die Disziplin, wo auch die geringsten Unterschiede sind zwischen den Stärksten und dem Schwächsten, weil so dieser curved Treadmill, dieses gekurfte Laufband, das ist irgendwie so speziell. Und dann kommen auch einige mit gut klar und so, andere weniger gut. Also ich finde auch da Zeiten einzuschätzen, also ich würde nicht guten Mutes sagen können, auf den Kilometer ist das gelaufen, also spiegelt das jetzt so die Laufzeit draußen wieder. Ist, glaube ich, ganz, ganz speziell. Nee. Muss man auch sagen, hat Lucy ein eigenes, also im Vorfeld von Super League, ein Curved Treadmill nach Hause bekommen?
Nicht Thread.
Ja, ist recht, sorry. genau, ja, und da hat er getestet und explizit darauf trainiert. Also auch dafür sehr viel Commitment. Du hast natürlich aber auch Beth Potter angespielt, die Und das wäre, wenn jetzt im Prinzip der Podium 5-Kilometer-Lauf nicht gewesen wäre, das wäre so meine Mitnahme aus dem Rennen gewesen oder meine größte Erkenntnis, neben dem natürlich, dass Lucy da konkurrenzfähig ist, aber mit diesem Swift, glaube ich, ist sie, also habe ich das schon so eingeschätzt. Die Frage wäre halt wirklich gewesen, wie sieht es in einem Rennen aus, also in so einem ganz klassischen ITU-Rennen, wo dann halt dann so, was weiß ich, 20, 30 Mädels gleichzeitig vielleicht auf die Laufstrecke gehen und so. Aber wie gut ist Beth Potter bitte geschwommen? Habe ich mir gedacht so.
Unfassbar.
Also richtig, richtig stark. Ich meine, wir haben ein paar Mal über sie geredet, gerade 2019 hat sie ja die Europameisterschaften gewonnen, ist ja generell sehr neu in dieser Sportart, war vorher Läuferin, auf 10 Kilometer spezialisiert, 2016 in Rio, hat sie bei den Olympischen Spielen mit teilgenommen, 2017 noch bei den Weltmeisterschaften auf 10 Kilometern, ist dort, ich glaube, 21. oder sowas geworden mit 32 Minuten 15. Genau. Und Beth hat im Prinzip das Rennen für sich entschieden vor Lucy und vor Sophie Caldwell. Sophie Caldwell war für mich jetzt auch, also keine Überraschung, war standesgemäß, dass sie sich dort einordnet. Und dann kam eigentlich jetzt ganz frisch dieses Wochenende, eine Woche später, Beth Potter, eigentlich die größere, also international, also oder gesamtsportlich muss man gesehen, eigentlich die größere Nachricht, der Weltrekord oder die Weltbestzeit überhaupt auf 5 Kilometern Straße in 14:41.
Ja, Wahnsinn.
Also ein richtig, richtig dickes Ding. Ne?
Da zuckst du halt
ist das Ding schon bestätigt?
Zusammen. Das ist halt das Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie die Diskussion jetzt gerade ist. Das Problem ist, dass dieser Lauf nicht diese offizielle Lizenz vom britischen Laufverband bekommen hat, die man es dafür benötigt. So. Für diesen 5 Kilometer Straßenweltrekord braucht es eigentlich auch noch so ein paar bürokratische Sachen. Also du musst auf jeden Fall Doping, wie heißt das?
Doping-Kontrollen, ja.
musst du bereitstellen, du musst eine bestimmte Rundenanzahl muss irgendwie da sein und so. Also es gibt so ein paar Hürden. Das war, glaube ich, nicht alles gegeben. Deswegen ist jetzt so ein bisschen, also es gilt, glaube ich, noch nicht als offizieller Rekord. Ich glaube auch nicht, dass es zählen wird.
Nee, es wird eine inoffizielle Weltbestzeit wahrscheinlich dann bleiben.
Es bleibt, glaube ich, eher inoffiziell, aber zurzeit schreiben halt auch immer alle so, auch in den sozialen Medien vom Weltrekord.
Das Problem, beziehungsweise Läufer haben ja immer so ein bisschen Problem mit Triathleten, die dann solche Rekorde erzielen. Ich meine, sie ist ja ehemalige Läuferin. Ich weiß nicht, wie sie so angesehen ist in der Läuferszene nach ihrem Verrat am Laufsport. Aber ich weiß, es wäre mal interessant zu sehen, was so die Läuferszene dazu hält, dazu schreibt. Aber du kannst die ja dann quasi ins Stadion stellen. Die hätte ja dann auch eine Zeit runtergebrezelt, die jeden dazu gut und böse gewesen wäre.
Das ist halt das Ding. Das ist, also klar, man muss natürlich die sozialen Medien immer mit Vorsicht genießen und so. Aber auch auf Twitter gab es so von einigen, hätte ich gesagt, auf jeden Fall von einem britischen Sportjournalisten habe ich einen Tweet gesehen, auch eine Diskussion auf Twitter mit Beth Potter, weil er halt genau das kritisiert hat. Also die letzte Bestzeit, die sie hatte, war eine 15:24, allerdings dann halt vor ein paar Jahren, also noch zu ihren Läuferzeiten damals, und das ist jetzt auch jetzt ein paar Jahre her. Und jedenfalls ist es ja schon eine ziemlich deutliche Steigerung. Sie hat sich ja selbst auch überrascht. Sie wollte, ich glaube, was wollte sie? Unter 15:15 oder so wollte sie laufen, also an die 15 Minuten ran. Das hat sie sich schon vorgenommen, aber dass es dann halt dann doch so deutlich unter 15 Minuten wird, das hat sie dann selbst überrascht. Und viele misstrauen ihr halt jetzt auch.
Und sie ist ja aber auch in kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, in den falschen Lauf geraten. Sie wäre eigentlich, da gab es ja auch so einen A- oder B-Lauf.
Genau.
Keine Ahnung, die Männer, sie ist in diesen Männer-B-Lauf gekommen.
Genau,
Und dann sieht man halt auch wieder, was es doch mit einem macht, wenn man dann doch mit viel Stärkeren läuft.
Was aber dann vielleicht so passt, weißt du? Ja. Also sie hat genau jemanden immer vor sich
und
ist halt ideal zieht, ja.
Und das wäre ja im Normalfall dann halt vielleicht auch nicht so möglich gewesen. Also da kamen jetzt, es war so ein Konglomerat an Dingen, die positiv zusammengekommen sind.
Ja.
Dann hört man halt auch Social Media technisch dann wieder, okay, sie hat diesen neuen Essex-Schuh angehabt.
Ja.
Jetzt geht halt die Diskussion halt wieder weiter. Jetzt sind wir mal irgendwie über den Alpha Fly und Next Percent und sowas hinaus. Und kaum bringt Essex jetzt mal einen Schuh, dann wird auch erstmal nur gehatet, ne?
Ja, da ist die Diskussion also, wieder hochgebrannt, so nach dem Motto, ja, gut, die Technik ist soweit, jetzt läuft irgendwie jeder einen neuen Weltrekord. Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, dass ein 5 Kilometer Straßenweltrekord, den gibt es nicht lange. Ich glaube, es gibt es erst seit 2018, dass der überhaupt aufgestellt wird.
Genau.
Der wird sicherlich noch ein paar Mal unterboten werden, so jung wie der ist. Da scheitert es aber eher an bürokratischen Hürden.
So wie jetzt, letztendlich.
Ja, das ist, ich habe mir den 5 Kilometer Bahnrekord der Frauen angeschaut, der Weltrekord, der liegt bei 14 tief. Ne? Also da ist das ist eine Standardstrecke, die läuft, wird häufig gelaufen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer schade, wenn dann diese sportliche Leistung, die ja absolut krass war, dann so ein bisschen kaputt geredet wird. Oder halt irgendwie, ja, in Frage stellt. Man kann es in Frage stellen, was so vielleicht Leistungssprung angeht. Das sollte man auch, man darf da nicht naiv sein. Aber
ja, auf jeden Fall.
Aber immer so das Erste, was kommt, ne?
Ja.
Ist immer so dieses Infragestellen, auch unter dem Pushing Limits Artikel, der da verfasst wurde, war auch der erste Kommentar. Immer so ein, ja, so wo ist der biologische Pass und guckt euch die Zeiten davor an, wie ist das möglich so, boah,
ja. Ja, mal unabhängig davon würde mich mal interessieren, was so eine Gwen Jurgensen darüber denkt.
Das haben wir uns auch gedacht, ja. Das haben wir uns auch gedacht.
Und da gab es auch irgendwo bei Twitter oder so, you are the next Gwen Jurgensen. Dann hast du aber gesagt, Gregor, weil so bei uns auch so, ja, wie sieht's denn überhaupt aus? Und mit Team GB, Olympia-Team.
Ja.
Ja.
Weil ich war ja noch so... Ich wusste es mal, fiel mir dann wieder ein, aber ich hatte es wieder vergessen. Ist ja auch alles eine Weile wieder her, weil ich dachte, oh, da bringt sich ja auch jemand gerade für Tokio so ein bisschen in Position. Und dann dachte ich so, naja, guck doch einfach mal nach. Ich wusste es gar nicht mehr. Wie sieht denn überhaupt bei den Britinnen und bei den Briten die Situation aus?
Jetzt im Laufen?
Im Triathlon.
Ach so, okay.
Bezüglich, also ich meine, das hat sie gezeigt. Sie hat in der Super League ein super starkes Schwimmen gezeigt. Auf dem Rad ist halt schwierig, aber was man so gesehen hat, Watt pro Kilogramm, war die Leistung auch ordentlich. Laufen, muss man ja sagen, World Class. So. Was will man da anderes sagen? Ist doch jetzt eigentlich auch eine ziemlich krasse Ausgangsposition für Tokio 2021.
Könnte man meinen.
Dann habe ich aber gelesen, und ich wusste es mal, habe es aber jetzt, ist ja schon eine Weile her, wieder vergessen, dass bei den Frauen, also die Briten haben bei den Frauen 3 Plätze, die Maximalanzahl, bei den Männern 2 Plätze. Und die sind jetzt schon fast alle vergeben worden, Ende 2019. Die hatten sich sehr früh dafür entschieden, die Plätze zu vergeben. Und bei den Frauen sind schon festgesetzt eine Jessica Learmonth, eine Vicky Holland und die dritte war...
Georgia Taylor Brown,
richtig. Die drei sind quasi schon gesetzt, auch mit... Natürlich, weil sie sich in den entsprechenden Rennen auch empfohlen haben und weil sie sich auch langfristig vorbereiten sollen. Bei den Männern ist gesetzt Johnny Brownlee, ein Platz ist noch frei und es wird wahrscheinlich der Streitpunkt oder die Auseinandersetzung, wer holt es sich Alistair oder Alexi. Wobei die Briten da, glaube ich, ziemlich viel über den grünen Tisch machen. Ja, das heißt also...
Der Traum von Olympia.
Traum von Olympia.
Als Triathletin ist als, für Beth Potter für diese Runde quasi ausgeträumt.
Ausgeträumt und ist jetzt einfach eine extrem interessante Ausgangssituation. Sie wurde jetzt, ich habe ein Interview mit ihr gelesen, danach dann direkt gefragt, naja gut, wie sieht's denn aus, Olympia? Ich meine, da war sie ja 2016 in Rio in der Leichtathletik. Also halt auf der Distanz 10 oder 5 Kilometer. Und da hat sie so gesagt so, naja... Ja gut, klar, also ist noch nicht fest entschieden oder so, oder sie muss sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen, es wäre natürlich eine Option, aber mal gucken, so.
Ja, aber sie ist ja auch jetzt fast besser als Triathletin, läuft sie besser
könnte man meinen,
als Läuferin und da ist halt auch wieder die Parallele zu Gwen Jurgensen, die als Triathletin doch auch wohl eine bessere Läuferin in Anführungszeichen war oder es ein bisschen einfacher von der Hand ging oder so jetzt, ne?
Aber wie lustig wäre das denn, ne? Du bist irgendwie 2016, bist du in Rio als Leichtathletin, wechselst denn eigentlich die Sportart mehr oder weniger und dann denkst du so, naja gut, okay, machst du mal wieder Leichtathletik.
Ich habe nur irgendwo gehört, dass die Vergabe der Plätze in der Leichtathletik bei den Briten auch schon durch ist und glaube nur nur noch für Staffeln irgendwelche Slots vorhanden werden. Also
das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Aber wäre krass, ne? Ja. Also es ist halt heftig, ne? Wenn so ein Athlet dann auch nicht zu Olympia erstmal kommt oder so. Aber gut, man muss sagen, ey, das britische Team, es ist so unglaublich, unfassbar gut. Also du kannst ja nichts anderes machen als Weltklasse.
Die haben halt mega Scouting, gell? Das muss man ja sagen. Die haben ja einfach so den Riecher, okay, aus anderen Sportarten die Leute rauszunehmen und für Triathlon vielleicht umzufunktionieren. Überlegt euch mal den Konstanze Klosterhalfen dann im Triathlon mit Deutschland. Mit so einem Laufvermögen, ja. Also das ist einfach krass, nur von der Idee her.
Ja, ja, also ja, absolut. Wahnsinn. Spannend. Ja. Genau.
Ja,
und, so viel von den Frauen.
Ja, was mir aufgefallen ist, die Lisa Tertsch, die ist nicht gestartet, die hat sich das ja mal überlegt. Keine Ahnung, warum jetzt nicht. Wahrscheinlich hat es irgendwelche Vorbereitungsgründe für andere Rennen zu tun. Aber ich habe gelesen, dass Rachel Klaymer
ja.
6 Tage vorher erst informiert wurde, dass es starten kann.
Ja.
Oder beziehungsweise nominiert wurde oder halt davon nicht klar war, dass er überhaupt antritt.
Habe ich auch gelesen.
Ja, ja, genau. Deshalb hat sie auch immer nur noch Panic-Training
gemacht, ja.
Aber waren die Felder nicht vorab schon klar?
Ich denke mal, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass jemand kurzfristig ausgefallen ist. Also heutzutage ist ja gar nichts mehr wirklich so planbar. Und scheinbar war sie genauso wie Richard eigentlich eher nicht eingeplant. Und die sind ja jetzt auch im großen Trainingslager, gerade jetzt im Playitas auf Huerte. Und ich denke nicht, dass das ja für die direkt geplant war. Aber wenn du dann doch die Option bekommst, why not, ne?
Ja, ja klar. Ja, bei den Männern, Martin van Riel, Greg, ein ehemaliger Trainingspartner, beziehungsweise den hast du ja groß gemacht, habe ich mir sagen lassen. Ja.
Genau, das war ich ganz allein.
Hat mich aber auch irgendwie gewundert, der hatte sich doch irgendwie den Fuß zertreten, hat
ja
was gepostet, von wegen fettes Knöchelchen, blau unterlaufen, ja okay, der macht da keinen Stich und dann gewinnt er das Ding.
Ja, er meinte sogar auch, er hat es schon gespürt noch auf jeden Fall während des Wettkampfs, aber anscheinend halt war es nicht so schlimm, dass es nicht ging.
Martin ist echt ein harter Knochen. Das kann man echt nicht anders sagen. Also
typischer Belgier halt.
Ja, oder auch so von der GFT-Crew, da sind alle wirklich so, also der hatte wirklich einen riesen wie sagt man, er ist umgeknickt. Also das war ein richtig blauer Fuß. Also wenn ich Patienten in der Praxis mit sowas auch immer mal habe, dann kannst du
abschneiden, oder?
Dann kannst du da 3 Wochen nicht laufen, so ungefähr. Ne? Und bei Martin passiert es wie viel vorher? 3, 4, 5 Tage? Mhm. 5 Tage vielleicht maximal. Ich habe es gesehen, er hat ja auch seinen Fuß auf Insta dann jeden Tag gepostet. Ja, oder ein Bild gepostet und ich dachte mir so, oh je, weil ich meine, das ist Weltklasse, die da läuft, ne? Also klar kann man vielleicht irgendwie laufen, aber ob man dann wirklich so gut performt, ist die andere Frage. Aber das zeigt sich einfach, der Junge, der ist halt wirklich, der ist so knallhart, ne?
Das Glück ist dann vielleicht noch so 5, 6 Tage vorher. Das ist so, da verlierst du nicht mehr so viel im Training. Trainiert haben sie jetzt sowieso ja die letzte Zeit dann sowieso sehr viel. Also da ist ja genügend Grundlage. Und dann ist es aber auch vielleicht genügend weit wieder weg vom Wettkampf gewesen, dass es dann doch wieder einigermaßen ging. Also wäre es jetzt so der direkte Tag vorher gewesen, wäre das dann wahrscheinlich nicht so gut gewesen.
Aber es war trotzdem echt ein
dickes Ei. Ja, natürlich, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Aber Martin ist halt auch genau so ein Typ, der für dieses Format echt wie gemacht ist. Er ist halt ein bombenstarker Schwimmer, er ist ein bombenstarker Radfahrer und ein sehr solider Läufer. So, und ich habe so das Gefühl, dass das Laufen dort generell, also klar, die stärksten Läufer sind dann manchmal auch schon noch mit die stärksten, aber ein Alex Yee kann zum Beispiel seine übermäßige Laufperformance, habe ich das Gefühl, in diesem Format nicht so krass aufspielen auf diesen Curved Laufbahn.
Ja, weil er aber auch so, er ist halt auch super leicht. Was haben die gesagt? Ich glaube, der wiegt 58 Kilo.
Ja, leicht sind es ja alle, aber er ist nochmal extrem leicht.
Ja, aber
genau, da musst du es halt noch so, ne, du musst es so antreiben mit deinem Körper, also so deinem Körpergewicht. Und das kommt ihm dann halt auch dann da wirklich krass entgegen. Und man muss halt sagen, es war ja aber auch extrem eng.
Ja.
Also auch beim Justus, ich meine Justus auf Platz 2.
Oh ja, es war auch.
Ist ja im Prinzip genauso stark. Und meiner Meinung nach gab es auch so, er hätte es auch fast jederzeit gewinnen können.
Und ich hätte auch gesagt, also diesmal, was beim letzten Mal in Rotterdam auch seinen Sieg quasi so manifestiert hat, war sein unfassbar gut getimter Sprint.
Ja.
Beim Radfahren und diesmal war der
unfassbar
Sprint,
schlecht getimt.
War der Sprint einfach nicht so gut, da hat er am wenigsten Punkte bekommen. Da war er in der Gruppe, ich weiß nicht, wie viel da ist
Dritter
er da?
Ist er geworden.
Dritter oder sowas. Und den hätte er auch von der reinen Power auch gemacht. Also das entscheiden manchmal
Alle drei sind stark, aber ich habe ausgeführt, er hat den Sprint im ersten
Leg,
wo es mit dem Radfahren endet, hat er den Sprint zu früh angezogen auf Swift. Als alte Swift erkennen wir ja im Prinzip, was das bedeutet.
Es ist sauschwer zu timen halt, ne? Und einmal hast du halt ein bisschen mehr Glück und diesmal quasi, also ich würde nicht sagen, dass es an deiner maximalen Power gescheitert ist, sondern eher, ja, mal verschätzt man sich.
Denn vielleicht das auch. Eine Mal, wo er ein bisschen zu lange die Badekappe aufgesetzt hat, da haben wir gedacht so, ich habe ihn geschrieben, aber er meinte so, ich hätte davor schon schneller laufen müssen. Letztendlich hat es auch nichts verdorben. Aber wie gesagt,
er ist Zweiter geworden.
Er ist Zweiter, ne? Aber ich würde sagen, da gab es schon so drei Situationen, wo ich sage, wenn die besser gelaufen, dann wäre es der Sieg gewesen, so schnell kann es gehen. War ja letztendlich auch super eng. Und aber so ist es dann quasi Martin van Riel geworden vor Justus und Alex Yee als bester Brite.
Ja. Also erwähnenswert ist auch, finde ich, nochmal diese Background-Story von Tim Don. Also ich habe dieses Image-Video gesehen und ich fand es eigentlich mega gut gemacht. Ich fand es total interessant. Ich meine, ich weiß nicht, ob das alles so gescriptet ist, ob das wirklich so ist, dass er dann sich 4 Wochen konsequent dann nochmal darauf vorbereitet. Und aber der Typ, der hat, glaube ich, 4 Kurzdistanz-Weltmeistertitel in seiner Karriere erreicht. Bin mir nicht sicher.
Aber er war auf der Kurzdistanz schon ziemlich lange und sehr erfolgreich aktiv, ja.
Das war the man überhaupt. Der Typ, der war schon krass.
Und dann überhaupt war der Sir Simon Lessing. Aber der war noch vor Tim Don.
Das war eine Generation vorher, ja. Aber ich glaube, die sind sogar gegeneinander gestartet. Also der ist schon so lang dabei. Der ist weit über, nicht weit über 40, aber der ist über 40 und fand ich irgendwie interessant. Der sieht das auch mit so einem Humor und das nehme ich dem auch ab. Ich habe den das letzte Mal da beim 70.3 in Marrakesch getroffen, mit dem lang mich unterhalten und ich kannte den nur noch aus Südafrika, aus so ganz alten Trainingslagerzeiten und der ist eigentlich recht, also wirklich locker und so eine Frohnatur, ne? Dass der sich das noch beibehält über die ganzen Jahre, das finde ich schon krass, also
wirklich, ja, da muss man sagen, einiges erlebt in seiner Sportkarriere. Man kann sagen, alle Höhen und Tiefen so mitgenommen, aber in dem Moment muss man, ja, ganz klar, also ganz klares Marketing irgendwo, ne? Aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es sind Super League in London, als Brite, und er hat halt irgendwie diese krasse Story im Hintergrund und so. Klar, dass er dann natürlich da keine Rolle spielt im Rennen. So what, ne?
Aber der hat Weltcuprennen gemacht, da sind einige von denen noch nicht auf der Welt gewesen.
Ja, ist krass, ne? Ja, das ist halt echt.
Ja, das muss man sich alles auch erstmal geben, ja.
Ja. Im Sport wirst du einfach so schnell alt, das ist echt zum Heulen. Gut.
So ist es, ja, genau.
Wir sagen soweit zur Super League, oder?
Ja.
Race Action, Ausblick, nächstes Rennen Super League ist dann in
Rotterdam.
Boah, jetzt muss ich mal schnell gucken. Rotterdam 21.
Und Tempi.
April ist das, 21. ne?
Okay. 18. April.
18. ja, genau.
18. April. Okay, kann man sich ja auch freuen. Ist ja bald wieder.
Ja, mal sehen. Ja, Horst, was noch?
USA, dann irgendwie ein paar Wochen später in Arizona.
Ja, da müssen wir dann mal gucken, was daraus wird, ne? Das ist ja immer alles noch so ein bisschen heikel. Tempi, meinst du?
Ja, aber das ist so ein Regional. Das ist jetzt kein. Ach so, das ist kein, ich glaube, das ist auch so ein.
Das wäre im Mai.
So ein Qualifier-Event, ja. Ja.
Okay.
Ja.
Naja, wird spannend. Ansonsten.
Ist so halb geil.
Ironman Neuseeland hatten wir ja noch kurz auf dem Zettel geschrieben. Gab es eine leichte Terminverschiebung. Neuseeländische Meisterschaften, kann man fast sagen. Gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Gewonnen hat bei den Frauen Hannah Wells und bei den Männern Braden Curry, beides aus derselben Coaching-Squad, beide relativ dominant, wobei der Curry richtig gut war im Laufen vor allen Dingen, also der ist 2:41 gelaufen auf einem wirklich anspruchsvollen Kurs, weit unter 8 Stunden, war ein super gutes Rennen, ansonsten kann man schwer was sagen, Cameron Brown vielleicht zu erwähnen, ist
disqualifiziert
wurde er. Richtig, wegen Outstanding Performance, hätte ich fast gesagt.
Besonderem Schuhwechsel.
Ja, was war da genau?
Der hat irgendwie seine Schuhe wechseln müssen.
Ja, weil er sein Sohn hat ihm neue Schuhe gereicht, weil er irgendwie, ich glaube, was hat er, solche Blasen gehabt oder so?
Ja, er ist irgendwie sehr unrund nur noch rumgehumpelt. Ja,
und dann hat er quasi von seinem Sohn sich neue Schuhe reichen lassen. Das ist dann quasi ja Hilfe von außen und die darfst du als Athlet nicht annehmen. Und
Aber er konnte quasi für sich finishen, das war ihm wichtiger als...
Genau, er hat
das
dann zu Ende gebracht. Ja. Genau, aber dazu gibt es jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Also es gibt jetzt irgendwie auch nicht international irgendwelche Staaten, die dort anwesend waren, hat sich keiner rübergetraut.
Das ist ja das Schwierige, ne? Irgendwo...
Ja gut, aber in Neuseeland war jetzt auch noch nie so viel bei so einem Ironman an Publikum jetzt international. Also
ja, nein, das stimmt so nicht. Also es stimmt schon, dass es die Masse nicht war an internationalen Startern, aber in Profis waren immer so zwei, drei richtig gute am Start.
Gut.
Ich meine, Hellriegel und so, damals ganz früher schon. Und es waren immer so ein paar Herausforderer, was ein Cameron Brown anging. Also
alle Fälle, aber die Masse ist ja dort nicht quasi.
Ja.
Also das
klar, ist zu weit und zu auf. Und der Zeitpunkt ist einfach auch zu früh im Jahr für die Europäer.
Ja. Was noch lustig war, Braden Curry hat ja auch danach gesagt, boah, er musste sich mal wieder, also so richtig strecken. Also es war richtig hartes Rennen. Und auch, was im Vorfeld jetzt ja so gelaufen ist, diese Rivalität unter den Podiumsleuten, die war ja auch jetzt schon bei den letzten Mitteldistanzen immer so da. Und jetzt hat wirklich, Braden Curry ist ja dann quasi auch jetzt wie schon so ein Altmeister, hat nochmal gesagt, so, ich hole mir jetzt auch das Kona-Ticket. Und seine Familie fiebert ja auch immer total mit und sein Sohn hat man auch mehrfach dort so im Stream gesehen, der mitgelaufen ist und sein Daddy da anfeuert. Und seine Tochter hat ihm nur zugerufen, die letzten Kilometer beim Laufen, du kriegst auch ein Bier nach dem Finish. Also, wenn so die kleine, wie alt ist die 7-jährige Tochter, dir zuruft, Daddy, come on, du kriegst danach auch ein Bier.
Sonst hätte er nämlich keins bekommen.
Sonst kriegst du nichts, wenn du nicht gewinnst, ja.
Naja. Ja, aber ich finde es interessant, also ich glaube, bei den Frauen waren sogar das ganze Podium von derselben Coaching-Squad. Also wie gesagt, die Gewinner sowieso, aber ja, das war schon alles sehr gut geplant von der Trainingsgruppe, die das halt dort zusammen bestritten hat, beziehungsweise der Coach. Der macht ja dieses Fitter Radio.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der jetzt heißt. Das ist der Coach von den beiden Siegern. Und der hat die gut eingestellt. Aber ich fand diese 2:41 vom Braden Curry richtig schnell aufs.
Der
Kurs ist ja nicht bekannt für schnelle Zeiten. Ich glaube, das letzte Mal, dass jemand so schnell gelaufen ist, war Bevan Doherty bei seinem Ironman-Debüt. Aber ja.
Und er sieht auch immer aus, als ob er so, so ein Zehner läuft, finde ich. Also
der sprintet.
Man denkt immer, es wäre ein Zehner, dabei ist es ein Marathon.
Ja, das ist ja so ein kompakter Typ, der ist nicht ganz so groß gewachsen und hat nicht so die Schrittlänge und deswegen sieht das auch so schnell aus. Und bei 42, klar, das ist ja auch schnell
irgendwo
und dann sieht das auch so aus. Aber der Typ ist schon interessant eigentlich, weil der ja aus dem Adventure-Sport kommt und gar nicht aus dem Triathlon. Und der eigentlich seit, ich glaube vor 8 Jahren hat er noch irgendwie Kanu fahren und Bergsteigen und was man halt so macht.
Macht er auch so den halben Tag. Und ab und an halt streut er nochmal einen Ironman ein und gewinnt den innen. Aber was nochmal das Laufen angeht, da habe ich mich in den letzten 2 Wochen auch so ein bisschen, oder 3, 4 Wochen sogar, schon mehr mit befasst. Da es jetzt auch so ein paar Invitational Runs auch gab, also einer war zum Beispiel Anfang März in Berlin und dann auch vor 2 Wochen in Dresden, dieser Invitational Run. Da war auch für mich, muss ich in den letzten Wochen so sagen, echt absolut großer Sport, der da geboten wurde. In Berlin habe ich so ein bisschen reingeschaut, erstmal auch so unter anderem wegen dem Teilnehmer, dem Ilias Osman. Der ist quasi aus Somalia geflohen, war insgesamt, glaube ich, über 2 Jahre auf Flucht, kam ausgehungert und unterernährt hier in Deutschland an und den hat's dann, wie auch immer, über Umwege nach Wiesbaden verschlagen und der hat sich hier dem Verein hier in Wiesbaden den Läufern angeschlossen und wurde da auch sehr gut aufgenommen und integriert. Und seitdem, Gregor hat auch mit ihm schon sogar ein paar Läufe mal gemacht, ne?
Ich wurde schon gesmashed auf 400er Intervallen.
Und der Ilias ist in Berlin am 7.3. eine 28.03 gelaufen. Und da hat er auch schon, also das war auch PB. Und der wollte dann in Dresden am 21.3., also 2 Wochen später, unbedingt unter 28 Minuten das erste Mal laufen. Ja, leider Gottes, wer vielleicht auch diesen sehr guten Livestream, den da Laufsport Sachsen Laufsport Sachsen auf die Beine gestellt hat. Larasch war auch vor Ort und hat auch eine sehr gute Doku dann auch nochmal gebracht. Und generell die Berichterstattung ist ja auch immer super. Aber da war zum Beispiel der Dieter Baumann auch als Kommentator mit dabei. Mhm. Und von Dieter Baumann, also ich meine, ja, wer kennt nicht Dieter Baumann?
Die Zahnpasta?
Sorry. Ja, leider sorry, Gottes, sorry. Aber das ist auch das Erste, was mir
28 kommt. Deutsche Meistertitel oder so.
Ja. Und
jetzt, das und die Zahnpasta.
Und jetzt stellt euch vor, der hat auch schon einen erwachsenen Sohn. Und der ist auch mitgelaufen und ist ganz lustig. Der ist eine 30:01 gelaufen. Da hat auch dann der Dieter Baumann schon im Stream so gesagt, also da ärgert man sich halt immer, ne? Wenn du eine 30:01, also es war Bestzeit, also super, super stark, aber man denkt halt immer, ach Mensch, ja. Und der ist zur gleichen Zeit wie Yannick Schaufler reingekommen, da nochmal zum Triathlon rüber geswitcht. Also der Yannick ist die 30:01 auch gelaufen. Und dann hatten wir noch, er muss ja in jedem Podcast vorkommen, wie kam das dann immer nochmal, unser Simon Müller, der war in Dresden auch am Start und der ist gelaufen eine 30:29. Und man muss sagen, die Bedingungen waren sehr, sehr hart, also es war kühl, es war windig, es war wirklich nicht gut. Ilias, wie gesagt, wollte ja unter 28 laufen. Es war dann eine 28:56. Also der ist mit einem anderen vorne weggelaufen und die haben sich dann nach der ersten Runde, also es war ein 2,5 Kilometer Rundkurs, schon darauf geeinigt, okay, wir laufen hier nur um Sieg, aber um Zeiten wird es heute nicht gehen. Mhm. Das Rennen habe ich so verfolgt, es war echt spannend, war cool. Und dann gab es eine halbe Stunde Unterbrechung oder sowas und dann ist der Marathon gestartet. Und da wollte sich unter anderem der deutsche Simon Boch die Olympia-Quali holen. Das war sein Ziel. Und wer halt vorher den Zehner gesehen hat, hat halt schon, also ich habe schon von vornherein so gedacht, oh Mann, warum startet der Junge eigentlich, ne? Also die haben ja jetzt gerade schon beim Zehner gezeigt, du kannst heute keine Bestzeit laufen und die Olympia-Quali ist, darf ich nichts Falsches sagen, ich meine, das wäre eine 2:10:50. Und die wollte halt Simon Boch angreifen. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert.
Deutlich schneller als Rio, oder? Rio war, deutlich langsamer. Aber es ist so gefährliches Halbwissen, ja.
Genau, also da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall ist es ja schon mal krass, dass du planst, eine Olympia-Quali zu laufen im März bei den Bedingungen auf einem 2,5 Kilometer Rundkurs. Also,
Das sind die Zwischenzeiten unter Kontrolle, ja?
Ja, er hatte einen Pacemaker dabei und der ist leider Gottes nach 12 Kilometern musste der raus. Sprich, es ist 30 Kilometer, ist Simon Boch wirklich das Rennen alleine gelaufen.
Ganz alleine, ja.
Und es war wirklich eklig, ne? Ich habe eigentlich so gedacht, ich bin so ein bisschen auf Swift und guck dabei so ein bisschen Dresden und hör dann irgendwann auf. Ich bin gefahren, weil ich halt weil es super spannend war. Und am Ende wurde es halt so eng. Also er hat mit 2 Sekunden dann die Olympia-Quali geholt.
Ja, Wahnsinn, ne?
Und es war, muss ich ehrlich sagen, es war Gänsehaut-Feeling. Also ich war absolut von den Socken von diesem Typ. Ist ja auch ein spezieller Typ, also er hat ja auch schon so ein besonderes Aussehen und
auch einen sehr eigenen Laufstil, ne?
Wo
man jetzt nicht denken würde, dass man sagt, okay, weil in den Bedingungen, ich sag jetzt mal so die Olympianorm von 2:10:50 zu knacken, da ist ja unter 2:10 ja locker drin, würde ich mal sagen, unter guten Bedingungen, ne? Und dennoch mit ordentlich Tempomachern und so und oder du läufst in einem Feld oder so. Das ist ja schon echt ordentlich. Und ich habe auch diesen einen, ich weiß gar nicht, welchen Invitational ich gesehen habe. Und was
den
auch
ein Berliner paar, haben wir
den Berliner. Geschaut, und da habe ich mir auch gedacht, das sieht so ein bisschen triathletisch aus, wie er läuft.
Er ist auch sehr muskulös. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Ilias Osman anschaut, der ist wirklich sehr grazil oder
Nee, aber er sticht da voll heraus. Irgendwie doch voll muskulös und so.
Und seinen Haaren und so. Also es ist schon ein besonderer Typ und man hat total mitgefiebert und sich so krass gefreut. Nur, dann muss man halt auch dazu sagen, kleiner Wehmutstropfen ist natürlich, Hamburg sollte jetzt eigentlich nächste Woche am 11. April stattfinden. Und da wollten sich noch viele andere deutsche Läufer in die Olympia-Quali holen. Unter anderem Richard Ringer stand oder steht auf der Liste, Arne Gabius so Gabius. Zum Beispiel. Ja. Und jetzt ist aber, und man könnte ja meinen, okay, am 11. April ist das Wetter, die äußeren Bedingungen gegebenenfalls besser als dann noch im März. Aber du kannst natürlich auch so eine Marathonvorbereitung nicht ewig in die Länge ziehen. Oder
ja, klar.
Also er war dann reif und jetzt ist aber Hamburg abgesagt. Oder abgesagt, verschoben.
Ja, verschoben auf 12. September, ja.
Auf 12. September nicht, oder ich weiß nicht, was du jetzt, ich meine jetzt nicht den Triathlon, also ich meine Hamburg-Marathon.
Ja, gut. Ja, 35 Hamburg.
Ja, gut, es war, aber es geht jetzt um diesen Elite-Marathon, also wo nur die Elite-Läufer, das soll.
Ja, kann ja trotzdem verschoben sein, denn es ist auf jeden Fall zu spät für die Olympia-Quali.
Nee, aber die wollen eine Woche später, am 18. wollen die dann laufen. Also auch zum Beispiel die Katharina Steinruck, ehemals Heinig aus Frankfurt, die wollte sich ja auch holen, Laura Hottenrott und Deborah und Rabea Schöneborn. Ja, die müssen jetzt bangen quasi, ob das vielleicht jetzt eine Woche später für die stattfinden kann, weil klar, im September ist für die ist es zu spät. Und so eine Marathonvorbereitung kannst du ja auch nicht ewig, du machst da, was weiß ich, deine 10-12 Wochenpläne, da kannst du nicht sagen, oh, jetzt machen wir 14 Wochen draus oder so. Also es ist halt jetzt echt. Ist echt schwierig.
Musst da halt auch mental mega flexibel sein. Also ich bin echt froh, dass während meiner sportlichen Karriere jetzt nicht irgendwie wirklich so eine Pandemie reingekommen ist. Also wir haben schon vorher gesagt, dieser ganze Reisestress, der irgendwie jetzt noch stressiger da ist, dann bangst du halt ständig, du weißt, das wird abgesagt, dieser Wettkampf wird verschoben. Dann hast du halt eben Glück, wie bei Simon Boch, dass es halt stattfindet und dann musst du aber auch performen.
Dann sind die äußeren Bedingungen wieder
scheiße. Dann sind die äußeren Bedingungen wieder scheiße. Ja. Umso höher anzurechnen, dann findet halt deine Quali nicht statt. Also das sind echt viele
Faktoren
und Unwägbarkeiten und so. Und da muss man schon echt wirklich alles richtig beisammen haben, um da jetzt irgendwie nicht aufzustecken.
Also deshalb, fingers crossed, dass da zumindest dann am 18. April etwas stattfinden kann für die Top-LäuferInnen, dass die wenigstens ihre Olympia-Quali über die Bühne kriegen. Natürlich tut es einem für alle Freizeitläufer und für die ganzen Age-Grouper jetzt auch im Triathlon-Bereich natürlich auch weh. Aber ja, es wäre ja schon schön, wenn wenigstens die Profis
da hängt ihre theoretisch Quali weniger dran, sagen wir mal so, ja.
Ja, ihr Lieben, wir müssen aber langsam unser Topic hier schließen, denn die Laura hat sich angekündigt, unser Interviewgast für heute, und deswegen wollen wir jetzt auch gleich Laura dazuschalten und sie herzlich willkommen heißen. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen Laura Zimmermann im Bewegungsarten-Podcast.
Ja, hallo ihr drei. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, und wir,
war ja schon lange geplant mal, dass wir was starten. Irgendwie jetzt von meiner Seite aus nie so richtig geklappt, aber heute am Ostermontag, endlich ist es soweit.
Heute hast auch du mal Feiertag und auch mal Zeit, ja. So ein bisschen zumindest.
Bestimmt schneit es bei euch. Ist eingeschneit oder hast du eine gute Wetterlage bei dir in Bayersborn?
Also ich hatte heute tatsächlich nochmal Glück und wir waren vorher nochmal auf dem Mountainbike und wir sind tatsächlich trocken geblieben. Ich habe mir davor nochmal den Regenradar angeschaut und ab 14 Uhr war es dann gemeldet, dass es anfangen soll zu regnen. Hat dann allerdings erst ein bisschen später angefangen, aber jetzt ist es gerade so richtig übel. Also es schüttet aus Kannen sozusagen. Schnee noch nicht, aber es soll langsam in Schnee übergehen.
Haben wir direkt so bestellt, damit du natürlich auch drinne bist und nicht irgendwie schlechtes Gewissen hast, jetzt draußen sein zu können und trainieren zu können.
Ja, aber eventuell, also Laura, die braucht vielleicht auch nur eine Loipe. Also wenn es noch ein bisschen schneit, Loipe, zack, ist er auch wieder draußen. Ich mache mal eine ganz kurze Vorstellung von dir. Also, du bist 1990 im schönen Marktoberdorf im Allgäu geboren. Da kommt auch eine sehr gute Freundin von mir her. Ist auch lustig. Hast du da, denke ich, deine Jugend verbracht und bist dann irgendwann, Anfang der 20er nach Würzburg gegangen und um dort zu studieren. Da können wir ja dann auch gleich nochmal weiter drauf eingehen. Und scheinst auch dort quasi während deines Studiums dann zum Triathlon gefunden zu haben. Du schreibst auf deiner Homepage selbst, dass du seit 2011 aktiv bist und für den SV Würzburg 05 startest. Dann ging es los, dass du 2015 große Erfolge hattest quasi. Du hast in deiner Altersklasse die Europameisterschaft in Wiesbaden, also in unserer Heimatstadt hier, gewonnen und dich dann auch, denke ich, quasi damit so auch entschieden, im Jahr drauf, 2016, als Profi an den Start zu gehen. Warst dann auf Mitteldistanzen hauptsächlich sehr erfolgreich, hast ein paar Podiums bei Ironman 73-Veranstaltungen, bist auch immer noch gerade amtierende deutsche Duathletin auf der Mitteldistanz und hast dann 2019 dein Langdistanzdebüt in Barcelona gemacht und bist direkt auch bei deinem Debüt unter 9 Stunden geblieben und oder sicher unter 9 Stunden geblieben und Zweite geworden. Ja, das mal so.
Roundup zur Vorstellung.
Eine kurze Vorstellung.
Passt das soweit, Laura? Haben wir irgendwelche Unwahrheiten erzählt oder?
Nee, soweit alles wahr. Bevor ich nach Würzburg gegangen bin, war ich tatsächlich noch in Innsbruck. Da habe ich nämlich zuerst studiert und zwar Sportwissenschaften. Genau. Und habe dann aber so nach 4 Semestern habe ich dann den Wechsel gemacht nach Würzburg zur Zahnmedizin, habe aber dann da auch noch während des Zahnmedizinstudiums das Sportstudium da parallel abgeschlossen. Also ja, aber Innsbruck war halt so vom Sportlichen her auch nochmal erwähnenswert auf jeden Fall, weil ich da auch schon so ein bisschen in den Leistungssport gerutscht bin, sagen wir es mal so, aber eher dann im Laufbereich.
Genau, das hätte ich nämlich gefragt, weil du gibst ja an, auf deiner Homepage 2011 hast du mit Triathlon angefangen. Ich glaube, da warst du 21? Das ist ja für...
Ja, genau.
Langdistanz-Triathlon geht immer noch sehr viel im Alter, aber ich sage jetzt mal, für den Start ist 21 ja schon eigentlich relativ spät. Da ist ja bei einigen ja die Karriere schon fast vorbei. Aber du hast quasi vorher schon im Leistungssport, also im Laufsport, sagst du, eine Vorausbildung gehabt.
Ja, also... So in meiner Kindheit und Jugend war ich sehr vielfältig unterwegs, würde ich mal sagen. Also war so ziemlich alles dabei. Tatsächlich bin ich auch schon recht früh geschwommen, auch wenn ich nicht gerade die begnadetste Schwimmerin bin oder dafür bekannt bin. War das schon auch einer so der ersten Sportarten. Und ja, mich hat immer alles so interessiert. Ich war im Fußballverein, ich war im Turnverein. Dann habe ich auch noch so ein bisschen Golf gespielt. Und Tennis sehr intensiv auch. Und ja, irgendwie kam ich zum Laufen eigentlich nur dadurch, dass ich beim Cooper-Test eine gute Note haben wollte in der Schule. Aha, ja. Und dann habe ich so ein bisschen mit Laufen angefangen irgendwie. Und ja, im Hallenbad war es dann mal so, weil ich auch ab und an mal irgendwie für mich geschwommen bin, dass mich einer angesprochen hat vom modernen Fünfkampf, ob ich nicht Bock hätte, da mitzutrainieren. Und zwar in so einer Abspaltung vom modernen Fünfkampf, das nennt sich Biathlon, kennt wahrscheinlich keiner von euch. Da wird erst 1500 Meter gelaufen, dann 200 Meter geschwommen und wieder 1500 Meter gelaufen. Also es ist echt hart. Wow. So ziemlich an der Kotzgrenze die ganze Zeit. Vor allen Dingen, wenn man dann nach dem Laufen ins Wasser springt, da kommt man sich eigentlich nur vor wie so ein Hund, der sich irgendwie über Wasser hält. und dann bin ich da irgendwie so ein bisschen reingerutscht und war da tatsächlich auch irgendwie in der Jugend bei Weltmeisterschaften, das gibt's in der Sportart auch, in Monaco am Start. Ich glaube, da war ich dann irgendwie 8. oder so. Also ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Und dann kam ich nach Innsbruck und Triathlon hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und ich hatte dann tatsächlich auch da mich umgeschaut nach einem Triathlon-Verein, aber da gab es wirklich nur so einen Verein mit ganz alten Männern und da hatte ich irgendwie gar keinen Bock drauf dann. Und dann dachte ich mir, ja gut, irgendwie habe ich dann von so einer Laufgruppe erfahren, das waren nur 6 Athleten ungefähr, noch eine weitere weibliche Athletin und ja, dann bin ich da irgendwie so zum Laufen gekommen und da haben wir uns 3-mal die Woche getroffen, wirklich zu harten, intensiven Einheiten und den Rest der Woche hatte ich dann halt von dem Lauftrainer dort nochmal zusätzlich Einheiten bekommen, was ich dann machen soll. Es waren dann meistens irgendwelche Dauerläufe oder lockere Läufe, aber ich bin dann da schon recht viel gelaufen und ja, teilweise habe ich es auch, glaube ich, so ein bisschen übertrieben. Ich war dann auch da immer mal wieder verletzt, so die typischen Sachen, Schienbeinkantensyndrom und so weiter. Hatte da schon auch teilweise Umfänge von 70 Kilometer und so, was für den Anfang jetzt auch nicht unbedingt wenig ist. Ja, und zum Triathlon kam ich dann tatsächlich erst, als ich nach Würzburg gezogen bin. Und das war eigentlich auch eher durch Zufall, weil mir jeder gesagt hat, wenn du Zahnmedizin studierst, hast du sowieso gar keine Zeit für Sport, das kannst du total vergessen. Und dann dachte ich mir erstmal, okay, das war es jetzt erstmal mit Sport, ich mache das jetzt so für mich, just for fun, um mich so ein bisschen fit zu halten. Und dann war ich in den Weinbergen unterwegs beim Laufen und da wurde ich dann von einem Triathleten angesprochen, wer ich denn sei und ob ich denn nicht mal Bock habe, ins Training zu kommen. Und dann bin ich zum Schwimmtraining gekommen, dort in Würzburg. Und ja, ab dem Tag war ich dann immer dabei, auch beim Training und bin dann da so in diesen Verein gerutscht.
Das ist auch
beim S.
Viele Umwege, ja.
Finally.
Ja. Entschuldigung. Ja. David, du mal, oh, sorry, das hieß was? Biathlet hieß das?
Genau, ja.
Die haben richtig Probleme,
ist vor allem,
ne?
In England und in Südafrika ist das ziemlich populär. In Deutschland nicht so wirklich, aber ja. Also wenn man bei so einer WM ist, dann hat man eigentlich hauptsächlich Engländer und Südafrikaner als Konkurrenten.
Vor allem haben die richtig Probleme, sich vom Biathlon abzutrennen. So. Was, du bist Biathlete? Nein, ich bin Biathlet.
Nee, Aquathlon wäre Schwimmen, Laufen, Schwimmen.
Ah, okay.
Ja.
Andere Kombination, ja, cool.
Und da hat man ja dann sozusagen diese 2x 1500 Meter, was ja 3000 Meter entspricht und das wird ja auch beim modernen Fünfkampf gelaufen und 200 Meter wird ja auch beim modernen Fünfkampf geschwommen.
Ja, die Fun-Sportarten wie Schießen und Reiten sind gar nicht dabei, das ist ja auch irgendwie...
Ja, nur das Harte.
Nur das Harte, genau. Ja, das heißt, in Würzburg hast du dann deine endgültig deine Leidenschaft zum Triathlon irgendwie auch im Verein ausüben können. Beim SV 07 Würzburg, richtig?
SV Würzburg
05. Oh, okay. Fast. Jahrelang Bundesliga gegen die Mannschaften gestartet, deswegen kenne ich dort die Teams von früher zumindest noch ganz gut. Bist du da auch mal Liga gestartet oder ähnliches?
Ja, schon immer. Also immer noch auch. Ja, ich mache da die Liga-Wettkämpfe immer so aus dem Training raus mit. Das ist immer ziemlich schmerzhaft, aber für mich auch einfach deutlich zu kurz. Aber es macht trotzdem Spaß. Und okay. Ja, wir sind in der zweiten Bundesliga Süd vertreten mit dem Verein.
Und die Trainingsbedingungen sind ja auch ganz gut für die Schwimmer oder Triathleten ja generell, was das Schwimmzentrum dort angeht und aber auch so die Infrastruktur generell.
Ja, 50 Meter Becken ist natürlich immer Luxus, würde ich sagen. Und es ist halt auch einfach ein Vereinsschwimmbad und auch dort gleich angeschlossenes Fitnessstudio. Also das ist schon top, echt.
Lässt es sich leben.
Warst du da nicht jetzt auch 2020 dann wieder in Würzburg, um schwimmen zu können? Wie war das? Weil du wohnst ja jetzt genau in Baiersbronn, ne?
Ja, also das hat sich so ein bisschen, wir wohnen in Baiersbronn, aber es hat sich so ein bisschen geändert, dass wir noch einen Zweitwohnsitz haben in Würzburg, weil ich auch tatsächlich seit Dezember wieder nebenbei ein bisschen arbeiten muss. ja, 2020 war es so, dass ich hier teilweise kaum oder gar keine Möglichkeit hatte zu schwimmen, erstmal im Frühjahr vor allen Dingen, bevor die Freibäder aufgemacht haben. Und mein Freund kommt eben aus Würzburg und dann haben wir da, ich glaube 6 Wochen waren es mindestens am Stück mal in Würzburg bei seinen Eltern gewohnt, damit ich eben weiter trainieren auch kann. Und mein Freund ist eben im Homeoffice, von dem her ging das auch ohne Probleme. Ja, und nachdem sich das ganze Problem mit Corona und so weiter dann nicht so schnell aufgelöst hat, wie sich das so jeder erhofft hat, ja, mussten wir uns dann halt auch überlegen, wie wir das Problem langfristig lösen. Und ja, dann war es natürlich auch so, dass viel viel Geld flöten ging, dadurch, dass halt keine Preisgelder verdient werden konnten. Und ja, sagen wir mal, in meinem Bereich ist es halt dann schon so, dass man sich viel Geld über die Preisgelder eben auch verdient. Und wenn das halt komplett wegfällt, dass es einfach schwierig wird. Und deshalb habe ich mich eben dazu entschieden, jetzt seit dem Jahr wieder zu arbeiten.
Mhm. Und
sind nur zwei halbe Tage. Ja. Mhm. Also zwei halbe Tage die Woche. Und ich habe das Glück, da in der Praxis zu sein, die eigentlich, sagen wir mal, 365 Tage im Jahr offen hat. Und wir sind auch recht viele Ärzte und dadurch bin ich sehr flexibel. Das heißt, jetzt aktuell ist es so, dass ich immer Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag arbeite und dann bin ich den Rest der Woche eigentlich sozusagen flexibel. Ab und an arbeite ich mal, also einmal im Monat am Wochenende, aber dafür habe ich dann unter der Woche frei. Das ist jetzt zum Beispiel auch die Woche so der Fall, dass ich Mittwoch und Donnerstag nicht arbeite und dafür Samstag und Sonntag.
Jetzt in Würzburg oder in Bayersbronn?
In Würzburg. Und so haben wir dann, sagen wir mal, auch den Luxus, dass wir eigentlich so zwei Standorte haben mit perfekten Trainingsbedingungen, also und auch von der Gegend her sehr unterschiedlich. Hier im Schwarzwald ist halt einfach super cool zum Mountainbiken und auch zum Rennradfahren, wenn man halt auch extrem viel bergig fahren will. Und auch zum Trail laufen und so weiter. Man kann ja auch flach laufen, aber ja, ich genieße es halt immer extrem, hier in der Natur unterwegs zu sein. Und in Würzburg ist es halt einfach gerade auch so durchs Schwimmen, dass ich da einfach bessere Bedingungen habe. Ist halt hier ein bisschen eingeschränkt. Es ist zwar jetzt auch wieder möglich an einzelnen Tagen die Woche, von Montag bis Donnerstag. Aber so ist es halt schon eine Luxuslösung, sagen wir es mal so.
Ja. Aber gerade diese Kombination Arbeit, Triathlon, also das empfinde ich bei dir eigentlich eine sehr interessante Kombination. Mir erscheint es so, du bist so in diesem Zwischenbereich, sage ich mal, zwischen, ja, sehr, verstehe mich nicht falsch, also sehr ambitionierter Leistungssport und 100% Profi-Triathlon. Du sagst ja, du arbeitest nebenbei. Dann hat es ja sicherlich 2015, das sind ja so deine ersten Jahre, die du so angibst, mit den großen Erfolgen in den Altersklassen. Du wurdest dann auch, glaube ich, im Gesamtfeld immer, kamst du so in die Top 10. Kannst ja vielleicht dazu sagen, das war, glaube ich, so der erste Gedanke, wo du wahrscheinlich gedacht hast, okay, jetzt starte ich, also ich löse die Profi-Lizenz. Ist das schon für dich so der Schritt zum Triathlon-Profi für dich gewesen, wie du auch Triathlon-Profi für dich definierst? Und würde es nochmal einen Schritt, oder was ist notwendig, um zu sagen, okay, jetzt mal Pandemie beiseite gedacht, da ist natürlich jetzt ein super Backup, aber zu sagen, okay, jetzt volle Konzentration auf Triathlon und ich konzentriere mich jetzt so derartig drauf, dass ich auch nicht nebenbei arbeite. Oder gibt es diese Möglichkeit für dich gar nicht?
Also zuerst war es ja so, 2016 war mein erstes Profijahr, aber ich würde es auch so ein bisschen als Übergangsjahr bezeichnen, weil in dem Jahr habe ich Examen gemacht und da hatte ich einfach von Februar bis Juni Prüfungen. Ich war im kein Trainingslager und ich habe wirklich den ganzen Tag nur gelernt gefühlt und habe irgendwie einmal am Tag irgendwas trainiert und das war dann halt auch qualitativ einfach, ja, eigentlich zum Vergessen sozusagen. Aber das Jahr habe ich einfach so ein bisschen genutzt, auch um da mal reinzuschnuppern und wollte einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Dann im August erst mein erstes Rennen gemacht, so ein bisschen eine Spätsaison da absolviert. Ja, und dieser Schritt mit diesem Profi-Triathlon, was du gemeint hast, von 2015, 2016, das war eigentlich jetzt für mich nicht so geplant, dass ich irgendwie mal als Profi starten will, sondern es war dann eher so, dass ich da halt teilweise auch mal in die Top 10 gerutscht bin und mir dann gedacht habe, hey, eigentlich hätte ich jetzt Preisgeld gewonnen und jetzt kriege ich aber das Preisgeld nicht, weil ich nicht als Profi starte. Und ja, warum soll ich es nicht einfach mal probieren? Im Endeffekt habe ich nichts zu verlieren. So. Und dann habe ich aber auch also nach dem Examen hatte ich dann mal so ein paar Monate, in denen ich halt auch nichts gearbeitet habe, bevor ich dann die Assistenzzeit angefangen habe, 2017 und 2018. Und hatte da aber auch das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, der selbst mal Triathlon gemacht hat und ja, mir da einfach sehr viele Freiheiten auch gegönnt hat sozusagen und ich das halt mir auch ganz gut so einteilen konnte. Und ja, nach dem Erfolg 2019 in Barcelona war es eigentlich für mich schon so, dass ich gesagt habe, hey, jetzt möchte ich aber wirklich mal alle Karten auf den Sport setzen und gucken, was dann so geht. Und ja, ich hätte halt gern einfach nochmal dieses Ergebnis bestätigt und dann ja, einfach daran angeknüpft an das Ganze, aber da hat mir halt dann wirklich die Pandemie so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, ja. Und ich habe dann noch bis März, Februar, März habe ich noch gearbeitet und habe dann geplant eben, dass ich nicht mehr arbeite und dann, das war aber alles schon so geplant, bevor das alles kam mit Corona.
Ja.
Und habe dann halt wirklich bis Dezember eben nicht gearbeitet und habe schon nochmal gemerkt, dass es einen deutlichen Unterschied einfach macht. Also ich merke es auch jetzt vor allen Dingen am Anfang, dass es schon extrem fordernd ist mit der Arbeit. Vor allen Dingen, wenn ich vormittags arbeite, da bin ich echt teilweise am Nachmittag richtig platt. Und ich bewundere auch echt jeden, der das neben dem Profisport hinbekommt, da so gute Leistungen zu bringen. Ich merke schon, dass es extrem viel Energie kostet.
Wobei, da muss ich mal einhaken, es ist natürlich auch immer so die Frage, was du beruflich machst, ne? Also ich meine, du bist Zahnärztin, du arbeitest nicht an irgendwelchen Tabellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht, oder an Maschinen.
Wenn du den ganzen Vormittag so die Zähne ziehst, dann hast du aber am Nachmittag ganz schön Oberarm, so ein bisschen Muskelkater.
Ja, also ja, man merkt halt auch einfach dadurch, dass ich natürlich noch nicht so routiniert bin, ist es halt nochmal alles ein bisschen fordernder. Und ich habe es auch jetzt vor allen Dingen nach den paar Monaten Pause gemerkt, es war echt erstmal schwierig, da wieder reinzukommen. Auch so dieser Blick in den Spiegel, alles spiegelverkehrt und so erstmal, das war echt, dann noch mit der FFP2-Maske, keine Ahnung, wo ich dann teilweise halt schon 6-7 Stunden am Stück an, ohne Pause. Und da kommst du echt raus und denkst dir erstmal, ich hatte einen LKW überfahren. Also.
Ja, und die Arbeit am Menschen ist halt doch auch nochmal eine andere als irgendeine Bürotätigkeit, ohne jetzt die Bürotätigkeit so runterspielen zu wollen. Nee, aber
da sind jetzt die Mediziner gerade unter sich.
Ja, aber man hat ja dann man hat aber eine ganz andere Verantwortung dann doch irgendwo. Also es ist schon herausfordernd, muss ich dann schon sagen. Und gerade auch als Zahnärztin.
Die Haltung ist halt auch nicht gerade die gesündeste.
Das wollte,
Man sitzt irgendwie immer verdreht und der Nacken ist ja schon grundsätzlich immer durch den Triathlon Sport ziemlich belastet. Und danach merke ich schon nochmal teilweise auch in den Behandlungen, also Nacken ist bei mir echt so eine Problemstelle.
Wirst du physiotherapeutisch oder osteopathisch oder so betreut? Hast du da wen? Oder wie oft nutzt du sowas? Oder ist
ich habe sowohl im Schwarzwald als auch in Würzburg jemanden zum Glück. Tatsächlich hatte ich so wirklich so von Sommer bis Herbst da ein bisschen zu wenig gemacht, auch prophylaktisch, muss ich sagen. Aber jetzt so seit Anfang des Jahres bin ich da wieder ganz gut unterwegs, dass ich da schaue, dass ich einmal die Woche mindestens hingehe und prophylaktisch schon was mache.
Aber wir haben gehört, um die Klammer zuzumachen, also du warst, der Weg zum Profi-Triathlon war für dich jetzt nicht unbedingt geplant, aber Step by Step hättest du ihn weiter aufgebaut. Jetzt kam natürlich die Pandemie dazwischen und sicherlich wäre das Boosty, das Sportteam, was ja gegründet wurde, ein wichtiger Schritt gewesen, oder? Um halt nochmal zu sagen, okay, ich lege die Arbeit jetzt mal ein Stück weit beiseite und konzentriere mich zu 100% auf den Sport. Ich denke mal, jetzt wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie die ganze Geschichte groß aufrollen und so. Wer möchte, kann, wie das alles ganz genau abgelaufen ist, vielleicht beim wunderbaren Artikel auf Trimark nachlesen.
Wunderbar lang.
Wunderbar lang, wunderbar detailliert. Auf jeden Fall kann man ja schon sagen, ganz kurz von mir im Voraus, dass das Sportteam und die ganze Euphorie, die damit verbunden war, dann doch am Ende jetzt ziemlich geplatzt ist. Vertragsbedingungen, so wie sie anscheinend vorher beschlossen wurden, wurden nicht eingehalten. Du bist inzwischen nicht mehr Teil dieses Teams und stehst eigentlich sogar im Rechtsstreit mit dem Team. Generell so zur Situation, wie geht sie damit? Was ist das so? Wie handelst du das nebenbei?
Ja, also erstmal grundsätzlich klar, also dieser Schritt mit dem Team, das war für mich schon nochmal auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt voll auf den Sport. Das war ja eigentlich auch das Ziel davon, also das Ziel des Teams, dass man sich komplett auf den Sport konzentrieren kann. Ja, wie es halt auch schon in der Presse veröffentlicht wurde, hat es leider von Anfang an halt nicht funktioniert. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, weil ich befinde mich da auch immer noch in einem laufenden Verfahren. Allerdings gibt es den bestehenden Vertrag, der eben 5 Jahre über 5 Jahre läuft. Und offiziell bin ich eigentlich immer noch Teil des Teams, also was den Vertrag anbelangt. Also ja, der erste Step vor Gericht ist erst jetzt schon mal erledigt, sagen wir es mal so. Und ich habe da auch recht zugesprochen bekommen, dass ich mich richtig verhalten habe und ja, dass alles so rechtens ist, wie ich mir das dachte. Und das war auf jeden Fall schon nochmal, hat einfach gut getan, da ja, von Seite des Gerichts auch einfach mal zu hören, dass man da im Recht ist. Ja, weil klar, das wird dann halt auch viel darüber gesprochen und das war schon eine extreme, sagen wir mal, Belastung auch für mich und mein Umfeld, für meinen Freund, Trainer und Familie, und mein Training hat da schon auch definitiv hin und wieder mal drunter gelitten, muss ich sagen. Aber ja, ich bin da guter Dinge, dass das alles ein positives Ende nimmt, sagen wir es mal so.
Und war das dein eigener Schritt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt hier wirklich rechtliche Schritte einleiten, oder wurdest du dazu überredet? Ich kann mir ja vorstellen, ich kenne nur rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen von Olympia, war das ja quasi damals, wo ich sag mal, indirekt betroffen war. Ich habe ja da jetzt nie selbst geklagt oder so, aber war ja vom Ausgang abhängig. Aber ich kann mich erinnern, gerade als Rebecca Robeschauer uns überlegt hat, so kamen viele Stimmen auch zu ihr, so, oh, überleg dir, ob du das machst und so, und ob du dir nicht irgendwelche Türen verbaust für die Zukunft. In deinem Fall wäre es vielleicht, dass sich vielleicht in Zukunft Sponsoren sagen, die geht aber schnell zum Gewicht oder so. Bei Rebecca zum Beispiel war es der Fall, dass sie gesagt hat, so, ich bin danach eh raus, ist mir scheißegal. Ich trete jetzt für das ein, für das, was ich glaube. Hast du da irgendwie mal so Sorge gehabt oder so, oder gar nicht?
Klar, man macht sich dann schon Gedanken, was die anderen Leute denken, sagen wir es mal so. Und auch für die Zukunft habe ich viel daraus gelernt, dass ich halt Sachen vielleicht einfach im Vorfeld besser prüfe, auch Partner, mit denen ich zusammenarbeite, etwas genauer unter die Lupe nehme. Ja, so wirklich der Plan, dass ich das durchziehe und vor Gericht gehe, ist eigentlich erst entstanden, als ich mich dann mit dem Patrick Dirksmeier, ist ja auch Profi-Triathlet, ja, einfach mal ja in Kontakt gesetzt habe und mit dem gesprochen habe. Und ja, im Endeffekt war für mich eigentlich klar, dass ich keine Fehler gemacht habe und ja, dass ich eigentlich nichts zu verlieren habe, sagen wir es mal so. Und wie sagt man immer so schön, haters gonna hate. Und ich bin eigentlich dazu übergegangen, dass ich meinen Weg gehe, und wenn der Weg halt gewissen Leuten nicht passt, dann ist es halt leider so, aber ich will mich auch nicht verbiegen oder so, und ja, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich der Meinung bin, dass ich da nicht das Recht habe oder dass sie meint.
Ja, aber du bist ja dahingehend auch nicht alleine. Du hast, glaube ich, ein Teammitglied aus dem Team, hat sich dir ja auch angeschlossen, oder? Oder bist du da alleine mit der Klage und dem Rechtsstreit? Ich dachte, da wäre noch jemand.
Ja, der Roman Deisenhofer, der ist auch im Rechtsstreit, aber da ist das alles nochmal ein bisschen komplizierter als bei mir. Es gibt auch noch andere Leute, von denen ich weiß, aber ja, da möchte ich jetzt auch nicht zu weit ausholen, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, immer ärgerlich, wenn solche Geschichten entstehen. Ich denke, das Problem ist ja immer, dass der Triathlonsport ist halt kein Fußball oder halt kein Breitensport, wo halt das Geld halt aus allen Töpfen fließt. Ja, und da muss man ja immer froh sein, wenn man da Partner hat, die dann es ehrlich meinen und da auch da das Finanzielle stemmen, und wenn dann halt dann das nicht so läuft wie vereinbart, ist es umso ärgerlicher, klar, weil es gibt ja nicht so viele Alternativen schlussendlich. Aber wo eine Tür zugeht, gehen vielleicht andere Türen auf, und je nachdem, was jetzt die nächsten Jahre sich so ergibt, ne, dann gibt es vielleicht auch nochmal andere Chancen und Möglichkeiten.
Mir geht es im Endeffekt da auch grundsätzlich einfach ums Prinzip und dass halt auch andere Sportler davor geschützt werden. Das ist eigentlich meine Intention, sagen wir es mal so.
Das ist eigentlich auch ein guter Ansatz. Da fällt mir auch eine Aussage oder eine Zitat von Vincent Louis ein. geht jetzt nicht unbedingt in die gleiche Richtung, zwar in die Richtung Sponsoren, aber ich kann mich auch in einem Interview mit ihm erinnern, wo er gesagt hat, naja, wenn er mit einem Sponsor verhandelt, dann geht er auch schon mal in die Vollen und verlangt auch dementsprechend einen Preis. So, ne? Spielt er so ein bisschen in die Rolle, das kann natürlich nicht jeder machen, aber er sagt so, normalerweise ist man ja immer so ein bisschen so, man steckt zurück oder so, oder man gesteht sich vielleicht nicht so den eigenen Wert ein. Und er hat gesagt so, nein, geh da auf jeden Fall rein und steh für das ein, was du da glaubst. Das bist du auch allein schon den anderen Athleten schuldig. Deswegen fällt mir gerade das aufgrund deiner Aussage gerade ein, weil du machst es den, wenn du dich selbst schon allein unter Wert verkauft, dann machst du es den anderen Athleten nur schwerer. Und genauso sehe ich es auch, wenn man sich selbst im Recht sieht, muss man halt da und denkt, man wurde in diesem Sinne ungerecht behandelt, da muss man halt dafür einstehen, um halt auch natürlich, ja, andere Athleten eventuell davor zu schützen. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Ja.
Oder mach
gerne,
Horst.
Ja.
Horst hat
gerade. Ja, nee, ich
wollte. Wer hat sich erst gemeldet, bitte?
Ja, genau, wie in der Schule. Nee, da lasse ich den Oberlehrer mal rausdenken. Nee, lass uns mal zum Sportlichen übergehen. Wie hast du denn jetzt für dich dieses Jahr so grob geplant? Ich meine, Rennen natürlich jetzt irgendwie schwierig zu planen, aber hast du eine grobe Struktur für 2021?
Ja, also so langsam kristallisiert sich ja leider raus, dass es in Europa etwas schwieriger wird, vor allem in die erste Saisonhälfte zu planen, sagen wir es mal so. Mhm. Ich hatte eigentlich vor, den Triathlon in Buschhütten zu starten. Der ist ja schon leider mal abgesagt worden.
Sehr schade, ja.
Ja, ansonsten habe ich mich gestern Abend tatsächlich mal hingesetzt und habe mir so mal ein paar Rennen rausgeschrieben, bei denen ich vielleicht glaube, dass sie stattfinden könnten, wo die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer ist und wo vielleicht nicht besonders groß. Ja, ich denke grundsätzlich, dass wir alle so ein bisschen drauf abwarten müssen auf die zweite Saisonhälfte, aber nichtsdestotrotz würde ich eigentlich gern schon in der ersten Saisonhälfte natürlich auch Gelegenheiten nutzen, sollten die sich anbieten. Ja, ich liebäugle so ein bisschen mit Challenge St. Pölten. Ich denke, da sind die Chancen vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass das Rennen stattfindet.
Im Mai, oder?
Ende Mai, genau.
Ja, also schon bald.
Ja. Und ich habe eigentlich für mich so ein bisschen die Strategie zurechtgelegt, dass ich sage, okay, ich überlege mir jetzt, okay, ich möchte Challenge St. Pölten machen und dann schaue ich halt die Woche davor, die Woche danach oder vielleicht zwei Wochen danach, was gibt's da noch für Rennen, und dass ich mir die schon mal so zurechtlege, falls das eine abgesagt wird, dass ich dann halt bei den Alternativen starte. Genau, grundsätzlich stellen sich mein Trainer, also der Utzbrenner und ich, darauf ein, dass das alles eher spontan passieren wird im Start und dass es halt auch einfach mal so ist, dass man vielleicht nicht zu 100% fit an der Startlinie steht oder es vielleicht auch vom Zeitpunkt gerade nicht besonders super gut passt, aber das muss man, denke ich, einfach in so einer Situation mal in Kauf nehmen, damit man sich auch einfach mal präsentieren kann. Mhm. Und ja, Langdistanz wäre halt mir sehr lieb, wenn das dieses Jahr nochmal klappen würde, dass da was stattfindet. Und da überlege ich so ein bisschen in die nordische Richtung zu gehen, weil ich glaube, dass da vielleicht die Karten auch ein bisschen besser sind, dass da was stattfindet. Ja, und da kann man ja auch schauen, dass man sich so ein paar Rennen rauspickt, die nahe beieinander liegen und dann die Chance ergreift bei den Rennen, die dann stattfinden.
Ändert sich da etwas von der Trainingsgestaltung bei dir in der Corona-Zeit? Also klingt auch so ein bisschen, als wäre man so in ständiger Alarmbereitschaft. ne, irgendwie, es könnte ein Rennen kommen, wenn es nicht und so. Also gestaltet ihr das Training anders als jetzt vielleicht so in einer ganz klassischen Saison, wo du definitiv einen Höhepunkt hast und auch sehr sicher sein kannst, dass er stattfindet und du baust darauf auf und so? Oder geht ja halt relativ klassisch um und du sagst, wie du halt sagst, okay, dann bin ich halt da nicht fit, aber so what?
Ja, also wir haben es grundsätzlich schon klassisch vom Zyklus vorbereitet, sozusagen die Wettkampfsaison, aber ja, dass du dann wirklich so 100% getapert bist oder keine Ahnung, wir ergehen ja auch schon ziemlich nach dem Zyklus, dass ich da meine Rennen so plane, weil das bei mir schon leistungstechnisch deutlich was ausmacht. Ja, und wenn es dann halt mal nicht so ganz passt vom Zeitpunkt, dann ist es halt so, dann muss man halt das Beste draus machen. Aber ja, grundsätzlich versuchen wir schon so mehr in die Richtung Langdistanz das Training zu gestalten. Und ja, da leidet dann halt sicherlich so ein bisschen das Tempo, auch was die Mitteldistanz anbelangt. Da muss man halt dann mal sehen, was da noch so drin ist.
Hast du eigentlich letztes Jahr, also 2020, Wettkämpfe gemacht? Warst du irgendwo am Start?
Ich war tatsächlich, ich muss gerade überlegen, also Sparkasse Kraichgau-Mähen, das war so ein Cross-Duathlon, da bin ich gestartet und habe auch gewonnen. ansonsten habe ich nur mal so ein Ironman Virtual Race mitgemacht. Ja, und Bundesliga-Rennen auf Swift, alles ein bisschen spaßbefreit. ja, ich bin nicht so der Swift-Rennen-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ja, also wirklich ein großes Rennen habe ich letztes Jahr nicht absolviert, nee.
Ja. Naja gut, viele Möglichkeiten gab es ja auch grundsätzlich.
Nee. Ja. Und, was ich mir auch noch mal vorstellen könnte, zum Beispiel für dieses Jahr, ist einfach, dass ich mal bei einem Xterra starte. Mhm. Weil ich glaube, da sind die Chancen auch nicht so schlecht. Da sind halt die Starterfelder einfach nicht so groß. Und wenn man da die richtige Destination aussucht, denke ich, ist das auch eine Möglichkeit für ein Rennen.
Und du bist ja auch eigentlich viel auf dem Mountainbike so unterwegs, ne?
Ja,
man sieht dich schon häufig auf Instagram auf dem Mountainbike. Also bist du ja auch technisch so weit?
Ja, also es ist halt einfach hier im Schwarzwald, in Bayersbronn, ist halt einfach das Paradies fürs Mountainbiken. Es gibt einfach so viele Trails und Möglichkeiten, auch wenn man jetzt nicht so traillastig fahren will mal, kann man einfach unendliche Schotterwege fahren. Also auch zum Graveln ist es richtig cool hier. Und ich habe tatsächlich auch meine Langdistanzvorbereitung habe ich eigentlich größtenteils auf dem Mountainbike absolviert. Ah. Also immer mal wieder so spezifische Einheiten, klar, auf dem Zeitfahrrad, aber so auch die langen Ausfahrten und so habe ich größtenteils eigentlich auf dem Mountainbike gemacht. Und ja, technisch ist es auf jeden Fall jetzt über die Jahre, seitdem ich hier bin, war es eine extrem steile Lernkurve. Also am Anfang noch so irgendwie mit dem Hardtail und keine absenkbare Sattelstütze und so, das war schon eine Herausforderung, weil es einfach sehr schwierige Trails hier auch sind. Aber jetzt mittlerweile läuft es echt richtig gut. Also ich habe auch immer mal wieder Freunde an meiner Seite, die mir da so ein bisschen technische Lehrstunden geben. Dieses Jahr ist so ein bisschen Spitzkernfahren geplant, dass ich das mal noch ordentlich lerne, weil da tue ich mir noch so ein bisschen schwer. Aber so Trails mit Wurzeln und Steinen und alles, das läuft eigentlich echt gut.
Ja, vor allem bringt dir das auch für das normale Triathlon-Training beziehungsweise im Rennen auch vielleicht den einen oder anderen Vorteil, wenn du die Kurven besser ansteuern kannst, das Anbremsen. Ich denke mal, da ist noch relativ viel Potenzial im Triathlon-Bereich sowieso, vielleicht bei den Frauen ein bisschen mehr wie bei den Männern.
Ja.
Sexistisch.
Nee, aber das ist ja, generell ja, wenn du Radsportler fragst, ja, Triathleten und Radfahren, alles klar, ja. Und dann kannst du mit solchen Trainingseinheiten definitiv technisch punkten, wenn es drauf ankommt.
Ja, also definitiv, da muss ich dem Horst recht geben. Also da ist im Frauenbereich auf jeden Fall deutlich Potenzial noch, was das technische Fahrvermögen anbelangt. Also ich wundere mich teilweise echt so ein bisschen in Rennen. Also ich will jetzt nicht eingebildet klingen, aber wie da einfach Kurven gefahren werden oder Abfahrten. Also da wird einfach extrem viel Zeit liegen gelassen, die man sich halt ohne Leistung eigentlich erspart.
Einfach so sparen könnte. Wo wir gerade bei Frauen- und Männerthemen irgendwie so ein bisschen sind. Mich hat so ein bisschen eigentlich verunsichert, dass Eva da nicht direkt drauf eingehakt hat. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Tabuthema ist oder so. What the fuck, ne? Keine Ahnung. Du hast ja gesagt, du bei der Renngestaltung, da schaust du auch nach dem Zyklus und entscheidest auch danach, weil das habe ich noch nie gehört.
Was? Oh mein Gott. Gregor. Eck. Also das ist doch das Thema gerade, was also gerade für die Frauen so
zyklusgesteuert ist. Da erscheinen jetzt die ein oder anderen Blogs und so und die werden jetzt gerade so, aber come on, wer hat denn jemals gesagt, dass man schaut so, ja, passt der Wettkampf jetzt so?
Ja.
Also habe ich das verpennt sozusagen, ja?
Total. Da sieht man mal wieder, wie fixiert du auf deine männlichen Themen bist.
Das kann ja sein. Aber das ist ja auch das Learning für mich, weil ich dachte so, ach krass, das habe ich noch nie so, die Aussage.
Ja, bei mir hat sich das tatsächlich so entwickelt, dass
Horst, war das für dich so, ja, Gregor, ey, logisch, ey, wusste ich schon immer.
Ja, klar.
Ja, nee, aber das ist, wie Eva schon sagte, also spätestens seit letztem Jahr angefangen mit Yvonne van Flerken.
Das ist Thema mehr und mehr. Aber
und
das
auch,
ist so,
und auch ihr Trainer, also Utz Brenner, da hat man schon über, also er ist doch da auch jemand, der schon, der viele Frauen trainiert oder auch trainiert hat in der Vergangenheit, wo man auch schon immer gehört hat, ja, wir trainieren zyklusgesteuert.
Okay, ich bin, also ich nehme mal alles zurück.
Also zum Beispiel
auch, es war meine Unwissenheit.
Tanja Ehrath oder so hat ja da auch immer schon viel drüber gesprochen, die ja auch bei Utz Brenner trainiert.
Okay. Ja, aber, okay, dann repräsentiere ich mal wirklich den, weil ich habe mir gedacht so, oh Gott, das würde ich mir nicht zutrauen als Trainer.
Ja, ich habe das tatsächlich irgendwie, ich glaube 2017 war das, beim Ironman 73 Kraichgau, da war es wirklich so ein Rennen, es war einfach komplett im falschen Zyklusbereich, sagen wir mal, oder Zeitpunkt einfach, das war einfach der komplett falsche Zeitpunkt und das war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt, oder da war das uns noch gar nicht so bewusst und da war doch das Thema noch gar nicht so irgendwie.
Mhm. Aber 2017 ist ja schon ewig her.
Ja, vier Jahre.
Gregor lebt ja hinterm Mond.
Und da war es echt, meine Leistung, die war so unterirdisch. Also ich merke es halt vor allen Dingen auf dem Rad, dass ich da einfach irgendwie überhaupt keine Power habe und so gefühlt von den Wattwerten irgendwie Trainingswerte fahre. Also ja, und das ist uns aber erst dann irgendwann im Nachhinein gekommen, dass es halt vielleicht daran liegen könnte.
Ja.
Und ja, so richtig die Wettkämpfe danach planen, würde ich sagen, seit 2018 ungefähr.
Boah, das ist aber auch schon ziemlich lang, ne? Ja.
Ja.
Cool.
Ja.
Naja.
Ist also zwar leider nicht immer ganz umsetzbar, aber ja, man versucht das Beste.
Ja. Man wird Hawaii nicht
verstehen können. Ja, ja. Aber jetzt zum Training nochmal. Du trainierst ja, wie du schon erwähnt, beim Utz Brenner und ihr habt ja eine recht kampfstarke Truppe. Seid ihr auch öfters mal irgendwie zusammen in irgendwelchen Trainingscamps oder beziehungsweise so Trainingswochenenden unterwegs?
Ja, also grundsätzlich ist ja so, dass der Utz in Stuttgart wohnt und das ist ja jetzt nicht besonders weit von mir hier, vielleicht eine Stunde 15 mit dem Auto. Und das nutzen wir natürlich dann schon immer mal wieder für Treffen, um in irgendwelchen Sachen zu arbeiten, sei es irgendwie Lauftechnik oder auch mal Laktattests zu machen. Ja, ansonsten auch immer mal wieder für Trainingstage, also auch mal über ein Wochenende oder so, packt er dann auch oft seine Frau ein, die Annette. Und wir sind dann auf den Mountainbikes unterwegs oder so, weil die auch sehr gern Mountainbiken. Und dann ist natürlich immer ein großer Punkt noch, dass der Utz ja auch Camps für Hannes Hawaii Tours macht, auf Fuerteventura und auch auf Mallorca. Und ja, ich auch das Glück habe, dass mich Hannes Hawaii Tours unterstützt und ich da eben auch dann auf Fuerteventura trainieren kann in den Zeiten, in denen halt der Utz seine Camps macht. Und ja, das ist dann schon nochmal was anderes, wenn man halt circa 3 Wochen oder so seinen Trainer an der Seite hat und der einem ins Gesicht schauen kann und sagt, okay, heute trainierst du dies oder das und heute siehst du zu müde aus und wir legen mal eine Pause ein oder so. Ja, und jetzt auch im März, genau, waren wir 2 Wochen auf Mallorca. Da hatten wir eine Ferienwohnung oder eine Finca gemietet und waren da mit mehreren Leuten und haben trainiert. Ja.
Okay.
Sehr, sehr gut. Wir würden mal, um so langsam uns ein bisschen abzukühlen, man macht das was.
Der Zyklus, die Periode hatte ich ganz
auch. Ja, das hat mich ein bisschen, ich bin komplett außer Konzept. Aber wir haben
ist doch ganz rot, so.
Das ist der Filter, den ich aufgelegt habe. Das bin ich.
Das Blut ist eben in den Kopf gestiegen.
Ja, aber Horst, fall mir nur in den Rücken. Egal. Wir haben A- oder B-Fragen vorbereitet. So, was macht man eigentlich am Anfang? Wir haben entschieden, wir machen das am Ende.
Ui, du hast entschieden. Ja.
Bleibt alles an mir. Einfach nochmal, um, ich sag jetzt mal, ein rundes Bild von dir zum Abschluss zu bekommen. Und du hast quasi, bekommst immer A- oder B-Fragen, musst natürlich möglichst spontan drauf antworten. Ja, das war es eigentlich schon an Erklärung.
Okay.
Also, Gravel oder MTB?
MTB.
Auch nicht, also nimmst du Gravel zum Roadbike-Ersatz, zum Training oder so?
Ich habe gar kein Gravelbike. Also entweder Straße oder richtig Offroad.
Ah, alles klar. Gefühl oder Watt?
Watt.
Ah ja. Und, okay. Ist interessant. Also ich kenne es aus meiner Gruppe, Joe Filial, eigentlich.
Naja, Gefühl oder, du nur fragst Gefühl. Halt einfach, ja. Hier.
Also ich darf auch nicht nachhaken oder so, wenn ich was.
Doch, du darfst alles, okay. Aber.
Also Watt oder Herzfrequenz?
Watt.
Ja. Trainingsgruppe, also Training in der Trainingsgruppe oder Einzeltraining?
Trainingsgruppe.
Aber es ist wahrscheinlich in der Realität eher Einzeltraining, oder?
Es geht eigentlich. Also Schwimmen im trainiere ich in der Gruppe tatsächlich, und das finde ich auch deutlich einfacher oder fällt mir viel einfacher, viel leichter, als wenn ich allein trainiere. Und dann habe ich noch mein Trainingsbuddy, sagen wir es mal so, mein Freund. Ja, durch Corona und Homeoffice, muss ich sagen, sind wir da in einer sehr, sehr guten Lage, dass er eigentlich häufig, vor allen Dingen beim Radfahren, mitkommen kann.
Ja, er hat und ja auch einen ziemlich easy Bürojob, ne? Also wir haben ja gehört, das ist ja...
ja, eben.
Das ist ja nichts.
Das fordert ihn ja gar nicht.
Da kann er... Nee. Da kann er auch nicht trainieren, alles klar. Trainingslager oder Train at Home?
Trainingslager.
Mallorca oder Kanaren?
Mallorca.
Hätte ich auch genommen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Perfekte Wahl, denn an Anschluss Espresso oder Cappuccino?
Cappuccino.
Musik oder Podcast beim Training?
Podcast bei lockeren Sachen, Musik bei harten Sachen.
Okay. Du hättest die Wahl zwischen, oder das Schicksal gönnt dir, und du musst dich entscheiden zwischen Kona Top 10 oder Challenge Rot gewinnen.
Challenge Rot gewinnen.
Okay, dann gehen wir mal eine Stufe weiter. Kona Top 5 oder Rot gewinnen?
Kona Top 5.
Kona Top 5. Ja, siehst du, können wir den Wert von Rot mal so ein bisschen, haben wir ihn offiziell eingenordet. PTO oder Ironman?
PTO.
Ah, okay. Also quasi Collins Cup und Ironman Hawaii ist so dicht beieinander, dass man sich entscheiden müsste, was macht Sinn.
Ach, du meinst jetzt das Rennen?
Ach, eigentlich, nee, es war schon ursprünglich so angesetzt, man kann die Frage ja vielfältig sehen. Aber ich war echt überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt, du sagst so, ja, kann man so nicht sagen, man muss beides und so. Ich war jetzt einfach durch diese klare Ansage, war ich jetzt überrascht.
Das war so mein Gefühl.
Frauen machen klare Ansagen, Gregor.
Ja, ich bin überrascht. Zack, zack. ITU oder Super League?
ITU.
Oh, finde ich auch überraschend. Schaust du ITU-Rennen oder so im Stream, oder?
Ja, schauen wir immer.
Sehr löblich, sehr, sehr löblich. Dann wieder, du hast die Wahl, innerhalb eines Ironmans, den du bestreitest, machst du entweder einen Sub-3-Stunden-Marathon oder du befindest dich in der ersten Gruppe, also die Gruppe nach Lucy Charles Barkley, nach dem Schwimmen.
Schwimmen nach Lucy Charles Barkley. In der Gruppe.
Das ist so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen die Schwäche, an der du am meisten arbeiten musst, schwimmen, oder?
Ja, genau, da ist eigentlich so mein Ziel, dass ich mal mit dem Pack rauskomme, sagen wir es mal so. Ja.
Wie sehr, was würdest du so einschätzen, hat jetzt da Corona reingegrätscht?
Also anfangs definitiv. Und jetzt sind es eigentlich fast, sagen wir mal, bessere Bedingungen als zu Nicht-Corona-Zeiten.
Ja. Zur Regeneration Sauna oder Eisbad?
Sauna.
Ich hätte das Eisbad genommen. Und denn die letzte Frage. Du hast die Wahl zum Training in einem Pool mit, in einem Schwimmpool, in einem Schwimmpool mit einem entweder zu hohen oder zu niedrigen pH-Wert oder in einem Pool mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur.
Zu hoher oder zu niedriger pH-Wert.
Würdest du wählen?
Ja, ja. Die Zahnärztin hat gesprochen.
War natürlich angelehnt an den Blog, den du ja immer wieder für Time to Try schreibst. Ja. Und das war in der Vorbereitung zu dir der Blog, den ich gelesen habe, wo du empfiehlst Chlorwasser und ist das schädlich für die Zähne. Und was habe ich gelesen? 7,5 ist der perfekte pH-Wert, den man haben sollte,
ja,
im Pool.
Ja.
Okay. Wusste ich nicht, habe ich neu gelernt.
Ja, das war. Ja, ich habe tatsächlich schon oft auch Schwimmer gefragt, ob das sein kann, dass durchs Schwimmen ihre Zähne gelber werden.
Also, da trinken aber ein bisschen weniger Kaffee. Okay. Ja, vielen Dank. Das waren unsere kurzen AB-Fragen.
Ja, sehr gern.
Und ja, Laura, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir fanden das sehr erleuchtend. Für mich kam ja für mich sehr viele neue Erkenntnisse dazu.
Hast viel gelernt heute.
Für die anderen halt nicht so viel, aber ich fand es sehr, sehr gut. Und ja, wir wünschen dir natürlich weiterhin gute Vorbereitung. Wir hoffen, dass du doch die ein oder anderen Rennen findest. Also natürlich zum einen für dich, damit das Profileben dann so langsam anlaufen kann, aber natürlich auch für uns, gerade wir, damit wir mal auch wieder neue Rennen sehen können und dich vor allem auch anfeuern können.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall an euch, dass ich dabei sein durfte. Mir hat ja letztes Jahr, an Dezember, gibt es immer so eine Spotify-Umfrage und da kam bei mir raus, dass Bewegungsarten mein meistgehörter
löblich,
Podcast
sehr löblich.
Ist.
Oh.
Yeah. Ja.
Vielen Dank.
Den höre ich vor allen Dingen gern beim Krafttraining, muss ich sagen.
Aha.
Ja.
Bei einem richtig
schweren Gewicht. Sehr unterhaltsam immer. Nee, aber es ist einfach unterhaltsam und beim Krafttraining ist mir oft langweilig.
Das nehmen wir gerne mit. Vielen, vielen Dank. Die abgemachte Summe werden wir natürlich fristgerecht überweisen. Nicht wie andere.
Alles klar.
Hat mir einen Vertrag unterschrieben? Ich weiß es nicht. Oh, egal. Laura, vielen Dank und mach es gut.
Danke, ihr auch.
Tschüss.
Danke.
Ciao. Tschüss.